es bin ja doch schon 41 und wenn mir vor 35 Jahren jemand gesagt hätte, dass ich irgendwann mal mit Bibi Blocksberg vor einem Mikrofon sitze oder in einem Podcast sitze, dann wäre ich damals wahrscheinlich ausgeflippt. Ne? Das wäre richtig crazy. Was es damit auf sich hat, das finden wir jetzt raus. Hannes Zwetsch gehört ja am Mikrofon mit.
Lucia Mühring.
Ich habe heute echt einen Streit gehabt mit der KI, auch wie man den Namen wohl ausspricht.
Ja. Ja, also ich wohne ja gerade in Österreich, da sagt man immer Lucia. Mhm. Und meine Eltern sagen auch immer Lucia. Was nur nicht stimmt, ist Lucia oder sowas. Das stimmt.
Es hat mir alles angeboten. Mit Deutsch angeboten, hat gesagt, aber auf Italienisch wäre es so und auf Spanisch wäre es so. Und was machen wir denn?
Auch noch in der Namensfindung, weil ein ehemaliger Dozent hat immer gesagt, Lucia hat mehr Sprachmelodie. Dann hatte ich mal die Idee, meinen Künstlernamen Lucia zu nennen und meinen echten Lucia, aber das ist dann zu kompliziert. Also solange es mit einem...
Ach, es gibt auch noch da. Weil es war, ich hatte so die Frage, Lucia oder Lucia?
Ah ja, stimmt. Nee, aber Lucia. Es ist quasi Lucia. Wie ein Z, nur geschrieben wird es mit einem C.
Mhm.
Ja.
Da geht's schon los. Fragen über Fragen.
Fragen über Fragen, ja. Und Mühring, der Nachname, ja.
Italienisch?
Nein, weiß ich gerade gar nicht genau. Ich glaube, auf jeden Fall alle Mührings miteinander sind irgendwie verwandt. Es gibt auch irgendeine Olympia-Mühring... Frau, wenn ich google meinen Nachnamen, dann sehe ich die, aber...
Macht das ganze Ranking kaputt?
Ja.
Was soll die da?
Ja, weiß ich nicht. Ja, aber auf jeden Fall relativ selten der Name.
Jetzt haben wir den Namen geklärt, aber was hat es mit dieser Bibi Blocksberg auf sich? Ich muss dir übrigens ein Foto zeigen. Beim Herfahren fahre ich in Göggingen oben an der, wahrscheinlich ist die Grundschule vorbei.
Mhm.
Das glaubst du nicht. Da sitzt einfach Bibi und Tina auf einem Stift auf dem Schornstein und fliegt, also auf einem Stift. Mhm. Sehe ich heute das erste Mal beim Herfahren.
Auf dem Stift?
Aha. Statt dem Besen quasi ist es der Stift, also wegen Schule halt.
Ja, voll gut. Ja, Bibi Blocksberg. Ich habe gestern erst den Trailer gesehen von dem neuen Kinofilm, da war ich Bibi Blocksberg Double für die Kleine, die das gemacht hat. Die ist, glaube ich, 12 oder so. Und ich war quasi immer, wenn sie nicht arbeiten konnte, weil die ja nur begrenzte Zeit arbeiten dürfen, war ich dann vor der Kamera. Und der kommt jetzt dann im September, glaube ich, raus. Also Bibi Blocksberg verfolgt mich schon eine ganze Zeit. War mein allererster Job nach dem Studium, im Studium noch. Große Hauptrolle in der deutschsprachigen Tour.
Und ich glaube, jetzt müssen wir uns mal ein bisschen auflösen. Weil jetzt sitzen die da draußen und denken sie so, was labern die denn, die zwei? Du bist Schauspielerin, Musical-Schauspielerin, Musikerin. Was ich besonders witzig finde, das ist das Erste, was die KI über dich ausspuckt. Mit 13 erster Auftritt in einer Kirche. Ich vermute schwer, ich kenne die Kirche in Bobingen mit Leberkäs und Sauerkraut.
Stimmt, ja.
Was ist Leberkäs und Sauerkraut?
Das ist ein Volkslied, das ich damals zum Besten geben durfte, was mein allererstes Solo war. Und das war, ich war sehr schüchtern früher und das war so das erste Mal, wo ich mich hingestellt habe und so Solo gesungen habe quasi. Und da war meine Familie ganz verwirrt danach.
Was macht die? Das passt doch gar nicht zu ihr.
Ja, was soll's?
Aber wie startet das? Also irgendwann, so fangen wir meistens an. Man geht erstmal zur Schule.
Ich bin ein kleines, sehr durchschnittliches Mädchen, was auf dem Dorf aufwächst, irgendwo in Bayern, in einem sehr schönen Dorf, was ich immer noch sehr liebe.
Bobingen?
In Bobingen, aber ich bin in Strassberg aufgewachsen. Mhm. Also wirklich am Anfang vom Ende der Welt. Und das war super schön. Und da war ich aber halt immer sehr, ich weiß nicht, ich war im Fußball, ich war dann in der Musikkapelle und keine Ahnung. Und irgendwann habe ich dann gerne gesungen, gerne Musik gemacht und habe mir das immer so vorgestellt, aber das war jetzt nie sowas, wo ich wirklich Kontakt damit hatte. So, ich wusste überhaupt nicht, was Musical ist, dass man Musical-Darstellerin werden kann. Ich glaube, das wusste ich erst so mit 14 oder so, 15. Ja, und dann gab es eine Frau, die mich ein bisschen sehr gefördert hat und so, wo irgendwie so ein Match war, dass es irgendwie gepasst hat. Und dadurch ist dann alles so ins Rollen gekommen. Und dann war ich einfach unfassbar verbissen.
Mhm.
Besessen, verbissen. Hat mir total viel Spaß gemacht, aber es ist auch sehr schwer, in diesen Beruf zu kommen. Und ich habe mir erst gestern oder so, wieder Videos und so von mir angeschaut, wo ich so 10 war oder so. Und da dachte ich, wenn die kleine Luzi das jetzt wüsste, was ich jetzt mache.
Gibt es ja jetzt immer bei Instagram so Videos, wo man so.
Ja. Müsste ich auch mal machen, ja.
Aber ist doch, also...
Also ich hätte es nie gedacht, wie alt bin ich jetzt? Hättest du mich vor 16 Jahren gefragt, was ich machen will oder so, hätte ich dir vielleicht gesagt, ich will Lehrerin werden oder keine Ahnung was. Ich habe nicht so wirklich drüber nachgedacht. Und dann habe ich eher durchs Machen, also ich war nie in einem Musical und habe mir gedacht, boah, das will ich unbedingt machen, sondern es hat mir einfach total viel Spaß gemacht, mit Musik zu sein und vor allem Geschichten. Ich liebe es. Ich kann mich so verlieren in Büchern, in Geschichten, in Filmen, in, weiß nicht, mir so viele Dinge vorgestellt. Sehr krasse Fantasie, was ich immer noch, was jetzt quasi mein Beruf geworden ist, was sehr schön ist. Ja.
Aber da ist jetzt ein schüchternes Mädchen, wie du gesagt hast. Mhm. Und gut, da kann man in so einer Musikkapelle, wahrscheinlich war das die Stadtkapelle Bobingen, ja, oder? Muss man ja, also ich meine.
Aber ich habe Klarinette gespielt, weil meine Schwester, meine große Schwester, mhm, Klarinette gespielt, und die fand ich so cool. Die war so cool.
Die große Schwester?
Mhm. Mhm. Und deshalb wollte ich das auch machen.
Und die ist mehr vom Typ her outgoing, oder?
Nee, die ist sehr korrekt. Sie hat Psychologie studiert und Sonderschulpädagogik und ist total intelligent und total ordentlich. Ihre Schrift ist so die schönste Schrift überhaupt, und ich wollte das immer nachahmen. Aber mir sah es halt aus wie Kreuz und Rüben, und ich bin vieles, aber mega ordentlich, mega geplant bin ich jetzt nicht. Also schon bei wichtigen Sachen bin ich schon sehr geplant dann, aber ich bin schon sehr kreativ, würde ich sagen. Und ich habe das versucht nachzuahmen, und dann war ich Klarinette gespielt. Ich habe mehrmals meine Klarinette zum Klarinettenunterricht vergessen. So, das beschreibt mich, glaube ich, zu der Zeit ziemlich gut. Aber es hat mir total auch geholfen. Ich habe Musikverständnis bekommen, und es hat mir auch Spaß gemacht, wenn ich dann gespielt habe. Aber sonderlich eine große Leidenschaft war es dann nicht. Dann habe ich irgendwann Klavier angefangen, und das war dann schon was anderes. Das habe ich dann schon sehr, 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 sehr gern gemocht. Habe ich auch irgendwann ein Stipendium von der Stadt Augsburg bekommen. So ein Orgelstipendium, habe ich dann auch Orgel gespielt.
Hat auch sofort in der Recherche eine Musical-Darstellerin, die Orgel spielen kann. Wo geht's sowas?
Ja, und dann, die haben halt auch meinen Unterricht gezahlt. Dann hatte ich aber so schlimme Sehnscheinentzündung, weil ich für einen Wettbewerb gespielt habe, ganz viel geübt habe. Und das ging dann nicht weg, und dann konnte ich nicht mehr wirklich Klavier spielen für eine Weile und auch nicht mehr schreiben und so. Und dann bin ich irgendwie noch mehr ins Singen gekommen. Aber ich dachte immer, das schaffe ich ja niemals. Wie soll ich denn Musical studieren, oder wie soll ich das denn machen? Dann habe ich langsam so rausbekommen, wie man das machen kann. Und dann wurde es so eine Mini-Idee in meinem Kopf, aber ich hatte ja auch nie ein Tanzstudio von innen gesehen, bis ich so 15 war oder so. Ich habe Fußball gespielt.
Aber 15, wo, was redet man da, Gymnasium?
Ja.
Mhm.
Ja.
Aber ist ja eh schon crazy. Wer macht sich mit 15 Gedanken zu seinem Job?
Ja, aber ich war dann irgendwann, habe ich dann doch, also ich habe so Klarinette gespielt, dann habe ich Klavier gespielt, dann habe ich Singen angefangen, dann habe ich von so einer Schule eben in Augsburg gehört, Young Stage, so ein Verein, den gibt es immer noch, das ist total toll, große Empfehlung. Und da habe ich dann Gesangsunterricht mir gewünscht, quasi ganz fest. Aber wir hatten nicht so viel Geld, und deshalb habe ich zweiwöchig dann Gesangsunterricht bekommen. Mhm. Das war so alles, was so ging, und das war die tollste Stunde meines Monats. Ich habe da nur drauf hingefiebert und habe dann immer am Abend noch die Stunden wiederholt und jeden Tag diese Stunde mit dieser Stunde quasi gemacht und habe alles da mir rausgezogen. Und dann habe ich immer mehr, weil in diesem Verein waren auch andere Leute, die auch mehr in dieser Welt waren, habe ich mehr davon mitbekommen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so, ich lerne jetzt tanzen. Ich fange jetzt an. Ich gehe jetzt in ein Tanzstudio. Ich habe keine Ahnung von irgendwas gehabt. Und beim Tanzen muss man das ja echt auch haben. Also, das ist ja eine eigene Sprache, wie so, als würde man in eine Lateinklasse gehen und kein Wort sprechen.
Kann man auch nur empfehlen, also wenn man das nicht mal ausprobiert hat. Also man denkt ja, in meinem Kopf denke ich immer so, Megatänzer. Und dann gehst du mal, wir haben mal eine Zeit lang da im Hepcat Club. Da kommst du ganz schnell auf den Boden der Tatsachen.
Ja. Ja. Nee, das war dann eine ganz schöne Klatsche. Aber da war ich dann wirklich, und auf jetzt Feiern. Hast du recht. Aber es war mega hart. Also ich glaube, jetzt würde ich es mir anders wünschen. Ich würde jetzt mehr Einzelstunden versuchen zu nehmen, aber es ist halt auch immer eine Geldsache. Mhm. Und halt mehr die Basics so zu lernen. Weil wenn du dann in eine Gruppe kommst, wo halt alle schon auf Level so sind, weil sie halt tanzen, seit sie 5 sind oder so, und du kommst da rein, hast keine Ahnung.
Aber starten nicht viele in der Musical-Karriere auch mit Ballett und so?
Genau, eigentlich so mit 3, 4.
Katastrophe, aber finde ich furchtbar. Also ist eine furchtbare Qual für die Kids. Ja. Wir werden ja meistens nur von den Eltern beflügelt. Und nicht, bei dir war sie genau andersrum, ja, ne?
Aber nicht immer. Ich habe auch viele Kollegen, die das wirklich gemacht haben, weil sie es lieben. Mhm. Und schon in der Zeit auch geliebt haben. Es kommt dann immer darauf an, welche Ballettschule man hat. Es gibt auch russische Schule, ist auch nochmal was anderes, als wenn du, je nachdem, was auch deine Lehrerinnen sind, aber
Ey, ja. So ein, also ich frage mich das oft, weil ich habe ja auch einen Sohn und man muss ja schon immer überlegen, was bietet man den Kindern nochmal an zum Ausprobieren.
Wie sehr pusht man sie auch?
Ja, oder halt auch nicht. Aber ich finde es halt so interessant, darüber zu sprechen, weil es ist ja ein, wir haben gerade vorher beim Kaffeemachen auch drüber gesprochen, es ist ja ein unglaublicher Segen, wenn man was findet, was sich nicht nach Arbeit anfühlt oder was so, wo man so brennt, gell? Weil du hier durch die Räume gegangen bist und geguckt hast und gesagt hast, woher kommt denn das, wie hast du das angefangen und so. Ja. Und das würde ich ja jedem wünschen, jedem Menschen, weil das ist so ein Segen, wenn man das machen darf, was so, also man muss ja dieses eine Ding finden und das ist eigentlich, was alle Menschen, die hier im Mikro sitzen, so erzählen, wenn sie das gefunden haben. So, dann gab es so ein Ding und dann wusste ich, das ist es. Und dann so, ich nenne es immer wie so ein Laserpointer, so das muss das eine Ding sein. Und wenn man sich so 100% dann auf was stürzt, dann funktioniert es auch immer. Also ich lerne nur Leute kennen, wo das dann auch funktioniert hat. Und da, wo es noch nicht funktioniert hat, dann die haben noch so 10.000 Baustellen. So.
Ich weiß gar nicht, ob es wirklich, also ja, man muss dann ein Ding nehmen, wo man sich voll drauf konzentriert. Aber es gibt nicht nur ein Ding für jeden Menschen, das bin ich voll überzeugt auch.
Gar nicht. Ja. Aber weißt du, wenn du jetzt, also man muss, also wenn du jetzt noch einen normalen Job hättest, einen normalen Job, kommen wir gleich dazu. Ja. Und das meine ich immer oft. Also ich lerne ja, viele Leute fragen bei uns an, die sagen, ich will jetzt was Selbstständiges machen, aber jetzt bleibe ich erstmal noch im Job. Und da muss ich immer ein bisschen schmunzeln, weil ich war auch so, ich habe mein Hauptgeld am Anfang verdient als DJ und habe die Agentur nebenzu aufgezogen. Und in dem Moment, wo ich jetzt nur DJ aufgehört habe, ist das Ding voll durch die Decke gegangen. Und wenn du jetzt irgendwie noch, was weiß ich, im Büro irgendwo sitzen würdest und sagst, ich mache am Wochenende ein bisschen Musical, dann wird's, wie du schon sagst, auch wenn es so schwer ist, da hätte dann das Engagement nicht gereicht, dass man da reinkommt. Ja. Auch so.
Andererseits hat der, wie du auch schon gesagt hast, die DJ-Karriere ja mehr gebracht, um Menschen kennenzulernen und so. Um da eine Basis zu finden. Also ich glaube schon, dass man auch das Timing gut setzen muss. Man kann jetzt nicht ohne irgendwelche Rücklagen oder irgendwas machen. Obwohl, habe ich Rückladen? Aber.
Also ich habe mit 1 Euro angefangen.
Ja.
Ich hatte gar nichts.
Ich weiß nicht, ich bin jetzt auch so lange, mache ich nur das, dass ich jetzt in ich könnte mir gar nicht das vorstellen, wie das wäre, wenn ich jetzt einen 9-to-5-Job hätte oder so.
Das ist eine Horrorvorstellung für mich. Also witzigerweise, ich sage das immer wieder in Gesprächen, hatte ich witzigerweise mit meinem Art Director, mit dem Flo, gestern war ich im Auto, sind wir vom Termin heimgefahren und der arbeitet zum Beispiel 6 Tage die Woche bei uns, weil dem seine Frau ist, die leitet ein Depot, also die ist samstags auch im Business und die macht so viel Freude, auch künstlerisch, grafisch zu arbeiten. Der hat auch seine Passion gefunden, so mit der Grafik. Und dann sagt er, mich fragen so viele Leute, aber du arbeitest schon viel. Und das finde ich so interessant, weil ich glaube jetzt auch in deinem Job, man kann sich, und deswegen finde ich es so interessant, auch zu sprechen, man kann sich es gar nicht vorstellen. Wie läuft denn da ein Tag ab? Weißt du, so die anderen Leute oder der normale arbeitende Mensch, der steht in der Früh auf, macht seinen Kaffee, hockt sich in die Straßenbahn, fahrt er zum Arbeiten. Und das ist meine Horrorvorstellung. Wenn ich morgen für jemanden arbeiten müsste, der sagt, du musst um 8 Uhr hier sein. Und da zeige ich dir aber was. In den letzten 20 Jahren gab es nicht einen Tag, wo ich mal irgendwie nicht um 8 Uhr hier gewesen wäre. Und das ist schon das ist was im Kopf einfach, ne?
Ja,
ich glaube, wir würden beide eingehen, wenn wir einen normalen Job machen.
Aber bei mir ist ja auch so, im Moment zum Beispiel bin ich fest an einem Theater angestellt. Ich bin ja manchmal fest angestellt, manchmal bin ich selbstständig. Und im Moment ist es wirklich so, dass ich um 10 auf der Probe bin und dann bis 17 Uhr auf der Probe bin. Und da wird manchmal schon sehr akribisch drauf geachtet, was auch nicht meine Art des Arbeitens ist. Weil wenn man und wir sind super gut in der Zeit, ein super produktiv, total tolles Team. Es wird ein tolles Stück. Da spiele ich die Biene Maya drin, auch sehr toll.
Wahnsinn, die Baby Blocksberg und die Biene Maya am Tisch.
Ja, wirklich cool. Also auch eine Uraufführung mit geschrieben von Peter Lund und Thomas Zaufke. Tolle Komponisten, also wirklich voll der große Traum auch. Aber da ist es schon so, dass das Theater diese Struktur so krass vorgibt. Und das, ich war jetzt letzten Dreivierteljahr oder so war ich komplett selbstständig, das war schon was anderes dann. Also bei mir ist es, wechselt es ja auch immer wieder. Und das macht es aber ein bisschen auch aus, weil ich habe dann manchmal diese Struktur und sobald mir die Struktur zu viel wird, werde ich quasi wieder selbstständig. Aber bin dann noch so am Finden, wie ich das mache. Ich versuche ja auch baue gerade meine Solo-Karriere auch so ein bisschen auf. Bin ja gerade noch ein Baby im Beruf, muss man ja auch dazu sagen.
Also, da muss man vielleicht ausholen. Da fehlt uns jetzt noch ein Teil. Ja. Also, da war jetzt die völlige Begeisterung für Musical. Und jetzt mein nächster Meilenstein ist, studiert in Wien Musik und Kunst.
Ja.
Was geil, ungefähr oder? Das Novum ist.
Ja.
Ja, muss man auch erklären. Also, war ich auch nicht im Game, ne? Also, ich glaube auch, ich finde es ganz interessant, weil ich glaube, ich weiß, ich habe immer so ein Trade-off nach so einer Folge. Also, ich lerne immer unglaublich viel auch. Und ich habe so das Gefühl, dass vielleicht eines unserer Themen heute auch so Schubladen sein kann, weil es ist ja so interessant. Ne? Ich war so ein schüchternes Mädchen. So, Schublade auf, schüchternes Mädchen, fertig. Und ich glaube, diese Schubladen oder auch, was ist mein Ding, Festanstellung oder selbstständig und so, die Frage ist ja, why? Wieso brauche ich das? Gibt gar keinen Grund für
Und dazu muss man auch sagen, ich bin ja in einem Beruf, wo, also jetzt 0815 Musical-Denken ist ja dieses Schubladendenken von die schöne Prinzessin wird begehrt von dem Prinzen und dann kommt die böse Stiefmutter oder so. Diese Rolle, Archetypen, diese Rollen gibt es ja, was ja auch voll den Sinn hat. Aber ich bin sehr gegen Schubladen und ich wehre mich immer, was ich auch sage, jemand in der Zeit, wo ich so mit dem Gedanken gespielt habe, Musical zu machen, hat mir gesagt, ja, du wirst es niemals schaffen und du hast viel zu spät angefangen. Mein Kopf war sofort, jetzt aber erst recht. Mhm. Aber jetzt.
Da kommt es so ein bisschen her.
Jetzt schaffe ich es. Und ich war wirklich weit von allem. Also wenn ich jetzt Videos von mir damals anschaue, denke ich mir so, boah, mach lieber was anderes, Mädel. Aber ich hatte so einen Biss und das war wirklich auch teilweise wirklich anstrengend und super schwer und wie oft ich irgendwo in der Ecke lag und mir dachte, what the fuck, was mache ich denn hier? Was ist denn das? Und dann bin ich nach der Schule habe ich dann voll viel gearbeitet, mir total viel Unterricht finanziert, was ja auch voll
die Geldsucht ist,
eher gejobbt, hier im Parktheater in Göggingen.
Keine 100 Meter
Luft. Ja, genau. Habe ich auch voll gelernt, wie man mit Leuten am Telefon redet.
Eine unglaublich gute Werbeagentur, die Webseite auch gemacht.
Oh, ja, sehr gut. Nee, da habe ich dann, unter anderem habe ich dort gearbeitet. Ich habe auch am Fließband gearbeitet. Ich habe einfach alles genommen, um Geld zu bekommen und das zu machen, weil es schon, ach, teuer natürlich, wenn man guten Unterricht haben will.
Was haben da deine Eltern gesagt in der Zeit?
Also meine Mama ist immer hinter mir gestanden. Sie war jetzt nie, sie wusste auch nicht wirklich so, was das ist. Sie hätte nie gesagt, mach das unbedingt, ich will, dass du berühmt wirst und ein Star wirst. Nie. Aber sie hat gemerkt, dass ich da voll drin aufgegangen bin. Und sobald sie das gemerkt hat, war sie richtig so, ja, natürlich, mach das. Also alles andere kannst du dann auch immer noch machen. Und eigentlich, sie ist ja Deutschlehrerin, also eigentlich sagt man, ist es ja eigentlich immer anders so, mach es gescheit's. Aber
du brauchst erstmal Ausbildung.
Genau, wirklich. Das war sie nie. Weil sie war
für was so, hast du Abitur gemacht?
Genau, nee. Da war sie überhaupt nicht so, weil sie hat gemerkt, dass es mir so viel Freude gemacht hat. Und das hat sie von Anfang an, so gut sie konnte, echt unfassbar unterstützt. Und also bin ich sehr viel zu verdanken, wirklich auch. Ich habe zwei große Geschwister und die waren auch immer total so, also jetzt niemand hat gesagt, boah, was für eine tolle Idee, das klingt ja total super, hat niemand gesagt. Aber es war schon so, okay, dann mach das. Und ich war auch sehr, ich hatte dann wirklich jeden Tag eine Stunde Schauspiel, eine Stunde Gesang, eine Stunde irgendwie mich bewegt oder dann eben ganz viel ins Tanztraining gegangen. Ich war eigentlich meine ganzen letzten zwei Jahre in der Schule nur in Augsburg nach der Schule, habe irgendwie Schule im Zug gemacht und voll mein Fokus einfach darauf. Und das hat auch meine Familie davor nie miterlebt, weil ich halt immer so ein sehr verträumtes kleines Mädchen war. Und dann wurde ich eben mit 18, es gibt so ein paar staatliche Schulen. Und ich wollte eine staatliche Schule, weil das andere hätte ich mir nicht leisten können, weil das kostet von, keine Ahnung, 6.000 Euro bis, ich weiß gerade nicht genau, auf jeden Fall sehr viel Geld auch. Ich glaube, in Hamburg gibt es eine Schule, wo es 6.000 Euro im halben Jahr kostet, aber ich bin nicht so gut mit Zahlen. Auf jeden Fall habe ich da eine Aufnahmeprüfung gemacht, wurde angenommen, habe die Zahlen gesehen, dachte mir, nein.
Hau, wie soll
man das machen? Ja. Und auch, dann ist man... Also
aber ist Hamburg dann so die Ecke, da hat man dann schnell den Zugang da auch zu Stage oder wie
das mal gesagt? Das denkt man, aber das muss nicht sein. Also es kann sein. Es gibt auch total tolle Leute, die aus Privatschulen kommen. Also das meine ich gar nicht irgendwie abwertend oder so, aber für mich war es einfach keine Option. Und dann gibt es eben ein paar staatliche Schulen und an denen habe ich mich beworben dann. Und da muss man halt sich vorbereiten und so. Und ich wurde aber nicht aufgenommen. Ich bin immer weitergekommen, aber wurde nicht aufgenommen. Und dann bin ich aber in so eine vorbereitende Schule in Berlin reingekommen. Und dann... Aber auch erst nicht ganz reingekommen. Ich war auf der Warteliste auch. Und zwei oder drei...
Weiß ich dann nicht auch, oh, vielleicht soll es auch einfach nicht sein?
Ja, und Abend bevor... Also ich wusste, ich war auf der Warteliste und da war eine andere Prüfung. Und ich wusste, wenn da jetzt jemand, der eigentlich in die Schule soll, dort aufgenommen wird... war das zu kompliziert? Ja, wenn da jemand aufgenommen wird, dann rutsche ich
quasi... Platz frei für mich.
Genau. Und da habe ich keinen Anruf bekommen. Und ich habe gewartet und gewartet und gewartet. Und dann am Abend habe ich meiner Mama gesagt, so... Ich melde mich jetzt Lehramt an, morgen. Die können mich alle mal. Ich habe keinen Bock mehr. Sie schaut mich an und lacht und sagt so, gucken wir mal. Und am nächsten Morgen wache ich auf durch einen Anruf von diesem Menschen, der mich inzwischen jetzt auch bei meinem Solokonzert begleitet. Aber der war damals der Leiter von der Schule. Und dann war so, Und wir sind 3 Wochen nach Berlin gekommen. Ich so, ja, Wohnung gesucht. Keine Ahnung, was mit 18 dann irgendwie nach Berlin gezogen und dort ging es dann ab. Da habe ich dann richtig viel gelernt. Und da war ich dann 2 Jahre und dann wurde ich endlich an einer der besten Musicalschulen in Europa, würde ich sagen. Aber keine Ahnung, ich war nur an der. Aber ich weiß, dass es eine sehr gute Schule war und die perfekte Schule für mich.
Und das ist aber, das hat mich ein bisschen verwundert, da steht irgendwie dann, die private Schule der Stadt Wien.
Ja, weil Stadt Wien die Gelder dafür gibt. Mhm. Und nicht der Staat Österreich, glaube ich. Es hieß früher mal das Konservatorium. Jetzt heißt es, ja, jetzt heißt es nicht mehr so. Aber ich sage einfach die Muck. So. Aber ja.
Ja, interessant. Also ich würde auch, weiß gar nicht, ne? Also ich erlebe das Musical natürlich einfach als normaler Bürger. Also, und ich finde schon.
Heißt es?
Ja, genau. Das finde ich ganz interessant. Denke ich gerade drüber nach. So. Ja, vielleicht weiß ich aber auch schon zu viel aus so Theater- und Schauspielsachen so. Und das interessiert mich auch immer so. Weißt du, wo liegt da die Faszination? Also ich habe es dir vorhin schon gesagt, ich habe so eine Begeisterung für Versammlungsstätten. Ich kann das aber schlecht erklären. Ich glaube, habe ich in der Folge auch schon mal gesagt, also wenn ich mir ein neues Leben nochmal aussuchen könnte, das Geilste wäre für mich, wenn mir der Europapark gehören würde.
Oh, da habe ich auch gearbeitet. Hast du gemerkt? Hast du gesehen?
Nee, hab nicht gesehen.
Ich habe richtig lange...
Oh Gott! Was hast du da gemacht?
Da habe ich ein Musical gespielt.
Hör auf.
Ja, die letzten 2 Jahre war ich da. Oh, so toll. Habe ich Spook Me und Such Me ein.
Das habe ich gelesen, aber nicht im Europapark. Okay. Wo da in...
So im Europapark, ja.
In welchem Theater? Also
in dem Theater bei der italienischen Bühne, das... Heißt es Teatro? Das müsste ich wissen. Das Theater, was genau gegenüber von der italienischen Bühne ist, wenn man reinkommt gleich.
Mhm, da bei der Gästebahn.
Ja, genau, nebenan. Ja, und es wurde so im Herbst gespielt.
Ey, crazy. Ey,
das war toll.
Da würde ich ja auf alles scheißen, da würde ich nur noch da bleiben.
Ja.
Aber jetzt, weißt du, was das Interessante ist? Mir geht es nicht so um, ich bin jetzt nicht der Roland Mack, der mit dem Schlüssel durch den Laden läuft, während der Laden voll ist, sondern eher der am Abend durch den Laden läuft und weiß, da habe ich das gebaut, da ist das. Wenn ich Bock habe, mache ich die Euro mir jetzt an und fahre das Ding.
Verstehe ich.
Das zieht mich magisch an. Aber auch Stadien, auch einfach, ich kann es gar nicht so sagen. Und deswegen schon auch Theater so. Musical habe ich zweimal angeguckt, habe mich gar nicht, oder ist nicht so mein Ding. Starlight Express, da würde mich eher das Ding einfach interessieren, also das Theater so. Und weil es halt auch für den Zweck gebaut wurde.
Wie lange das schon steht und wie lange das funktioniert.
Unglaublich. Ist auch aus Marketing-Sicht super interessant.
Aber es, also als Darsteller, ich bin auch nicht die richtige Darstellerin dafür, aber es ist schon... Das ist Hardcore. Das ist wirklich hart. Die Leute, die dort arbeiten, Hut ab, wirklich.
Ja, das ist ja auch nochmal, da kommt ja nochmal eins mehr dazu. Da musst du nochmal skaten auch noch.
Gut, das lernst du auch. Aber
ja, ja, ja.
Es hat auch Verletzungsrisiko und keine Ahnung was, aber das ist...
Aber weißt du, das ist so dieses Absurdum in meinem Kopf. Also, da ist schon auch ein bisschen was, ich weiß gar nicht, wie man das jetzt, das soll jetzt nicht despektierlich sprechen, aber es ist schon auch sowas, du hast vorher auch gesagt, ey, super schöne Theater, aber wenn du dann wüsstest, wo wir da proben, wie diese Räume ausschauen und so, weißt du, das ist schon, und der Starlight Express bietet da schon viel Blick hinter die Kulissen, das machen die anderen nicht so, teilweise einfach auch, ja, ist so ein bisschen mit Tourleben zu vergleichen, also es ist nicht so der Ruhm und alles ist schön, also auf der Bühne ist alles so hochpoliert.
Aber ist es das jemals, das alles?
Ja, das ist die Frage, da ist die Schublade wieder.
Aber man muss auch sagen, alles, was sie natürlich ausstrahlen, das ist natürlich gemarketingt, also muss man ja auch sehen. Es gibt auch am Theater, wo ich jetzt bin, oder an, ich sag allgemein Theatern, gibt es ja Vorschriften, was du machen kannst und was nicht, und mir wurde da schon auf die Finger gehauen, so, weil ich auch eben Social Media machen wollte und ein paar Sachen gemacht habe und die musste ich wieder runternehmen, weil sie waren so, nee, das ist nicht mit dem Image, zum Beispiel vom Europapark, ist nicht mit dem Image vereinbar oder so. Gar nicht jetzt irgendwie schlimme Sachen, aber einfach, die sind da schon sehr dahinter, was da vorkommt.
Wäre nichts für mich, weil ich bin 100% bei authentisch.
Ja, ich
regt mich auch sowas auch.
Es ist auch, das ist eben auch das Spannende, weil ich ja teilweise wirklich krasse Arbeitgeber habe und dann teilweise halt interessiert sich niemand dafür, was ich mache. Und zum Beispiel bei meinen Solokonzerten oder ich habe auch mit Kollegen was angefangen, dass wir so eine Probebühne machen, damit wir selber mal wieder unsere Sachen machen. Also die einen schreiben Musical, was super toll wird. Und ich schreibe halt an meinen eigenen Sachen und damit wir einen Punkt haben, wo wir es aufführen. Und das ist halt so cool, weil das so unterschiedlich ist. Also das ist echt, ich habe jetzt auch mit jemandem erst drüber gesprochen, dass ich nie weiß, was mache ich in einem halben Jahr? Keine Ahnung. Manchmal würde ich es gerne ein bisschen mehr wissen, aber es ist schon echt spannend. Jetzt gerade hatte ich ganz viel bin ich ganz viel wieder auf Auditions gefahren. Ich hole das zu weit aus, aber es ist einfach sehr spannend alles.
Ah, aber das finde ich schon interessant, weil da wollte ich auch noch drauf kommen. Jetzt sitzt man da in Wien. Ich möchte nicht wissen, wie oft du in irgendeinem Zug sitzt nach, was weiß ich wo, 10 Stunden.
Du willst nicht wissen, wie viel Geld ich ausgebe, um Minuten voll.
Für nichts und wieder nichts. Also weißt du, so, man sitzt dann in diesem Zug, dann fährt man wahrscheinlich mal nach Hamburg, weil da gibt es halt viele Musicals.
Wien ist ja auch im Arsch der Welt, also wirklich. Ja.
Hast du diese?
Weißt du, dieser, ja, aber ist ja auch wunderschön. Aber ich bin so oft in diesem Nachzug von Wien nach Hamburg, allein jetzt dieses Jahr, zwischen Januar und März. Gut, Januar bin ich spontan nach Vietnam gefahren, da war ich eine Weile nicht da. Aber Februar und März, sagen wir 2 Monate, war ich 5-mal in Hamburg oder so. Und das ist ja Geld, das du nie bekommst. Und das sind ja alles Möglichkeiten. Du kannst dir überlegen, fahre ich hin? Bin ich eine von wahrscheinlich 300, die dort vorsingt? Vielleicht weniger, vielleicht mehr, weiß ich nicht. Ist schon mal eine gute Sache, dass ich eingeladen bin, was auch ein bisschen mit meinem, vielleicht mit meinem Lebenslauf und vielleicht mit meiner Uni zu tun hat. Vielleicht aber auch nur, weil das Casting-Team mich kennt oder vielleicht auch nur, weil meine Nase so ist, wie sie ist oder keine Ahnung was. Also das ist natürlich so viele, das, was man wirklich, wirklich in diesem Beruf lernt oder was ich lerne, das ist auch ein bisschen unterschiedlich für Frauen und Männer, muss man ganz ehrlich sagen, ist mit Ablehnung umzugehen. Man bekommt so oft gesagt, nö, du nicht, nein.
Ja, also ich finde es crazy, weißt du, die Vorstellung, jetzt setze ich mich in Wien in den Nachtzug, muss die ganze Kohle auch bezahlen, fahre nach Hamburg und dann ist es so, er kommt mir schon ein bisschen DSDS-mäßig vor, so komm mal ran hier. Also wirst halt auch nicht, also schlecht behandelt will ich jetzt nicht sagen, aber die ganze Situation ist an und für sich auch irgendwie ein bisschen strange. Und jetzt aber, und das finde ich eben das völlig Verrückte, an einem Tag stehst du auf dieser Bühne.
Und am anderen Tag bist du nichts. Nein.
Ja.
Ja, doch bist du.
Ja, aber das gibt's doch nicht.
Ja, aber ist auch der Charme davon, aber ist
ja. Also, ja.
Weil du weißt halt nie, dass es schon. Charme, weiß ich nicht, ob es das richtige Wort
ist. Aber was ist da so spannend dran? Weil, also ich verstehe die Faszination zum Beispiel, ich weiß nicht, was ich in einem halben Jahr mache. Das ist ganz witzig. Meine Mutter sagt immer so, wenn irgendein fetter Kunde bei uns wieder kommt, dann sagt die heute noch nach 20 Jahren Selbstständigkeit, ja, du kannst dich da nicht anstellen lassen. Und das liebe ich ja. Oder dass ich jede Woche darf ich eine Handvoll Firmen kennenlernen, bis ins tiefste Detail darf ich mir das alles anschauen und so. Das liebe ich. Aber trotzdem habe ich natürlich eine gewisse Base und weiß, dass der Laden läuft und ein Erfahrungswissen aus 20 Jahren, dass ich weiß, das Ding läuft. Was ist da, weil da steckt eine Faszination für dich drin. Da würde jeder andere sagen so, oh ey.
Also ich habe auch das Gefühl, je älter ich werde, desto mehr denke ich auch ein bisschen drüber nach, wie das so ist, weil das ist schon sehr, sehr zermürbend und sehr. Früher, also mit 15, als ich dachte so, oh, ich mache jetzt das, es ist mir alles egal. Familie, egal, egal, alles egal, ich will nur das machen. Stimmt, da hatte ich dieses eine Ding, wie du sagst. Ich war wirklich,
das hat funktioniert,
100%. Egal was ich mache, ich krieg das. Und ich habe es ja wirklich nicht gleich bekommen. Ich habe ja noch 2 Jahre da rumgelernt und so. Und das war wirklich auch da, wie viele Leute mir gesagt haben, so, jetzt hast du es ein Jahr probiert. Reicht's jetzt dann? Passt's jetzt dann? Nein, ich krieg das. Ich weiß, ich werde da angenommen. Irgendwann werde ich da angenommen. Ich wusste dann gar nicht mehr, geht es mir darum, das zu studieren oder geht es mir darum, das zu bekommen? Weil immer, wenn man es...
Zu beweisen.
Ja, immer, wenn man natürlich die Schokolade sieht, aber sie nicht bekommt, dann will man sie ja noch mehr. Aber ich wollte die Schokolade wirklich. Ich liebe es. Studium, beste Entscheidung. Aber jetzt bin ich, wie lange bin ich jetzt im Beruf? Ich bin erst 2 Jahre im Beruf und es fühlt sich schon sehr lange an. Und ich habe auch wirklich, ich kann davon leben, was sehr cool ist. Und ich habe auch echt coole Sachen gemacht.
Das finde ich auch interessant, weil, also ich finde es immer ganz, was heißt, man kann davon leben? Also verdient man jetzt mehr wie in einem normalen Job?
Das geht von 0 bis Milliarden, sage ich, nein, nicht Milliarden, aber, also ich kann meine Miete zahlen, ich kann meine Steuern zahlen, jetzt auch von der Selbstständigkeit, weil es viel angestellt, da ist es nicht ganz so kompliziert, aber es ist natürlich auch schwierig, weil ich wohne dann in Deutschland und in Österreich, arbeite in Deutschland und in Österreich, muss ja auch Steuererklärung und was weiß ich, das
Kübertraum.
Lernt ihr auch fast niemand. Also wir haben so ein paar Module in der Uni und ich habe ein paar Leute, die ich anmelden, die ich anrufen kann, wo ich sagen kann, Hilfe, aber wirklich muss es schon selber machen. Und da bin ich jetzt auch mit der Selbstständigkeit, mache ich jetzt zum ersten Mal eine Steuererklärung und so. Toi, 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 aber...
Ich frage auch vor allem, ja, weil ich es so interessant finde, die Einstiegshürde ist so hoch. Mhm. Und die mag jetzt, wenn man aus einem reichen Elternhaus kommt, nicht hoch sein, weil die so sagen, komm, scheiß die Wand an, die paar tausend Euro da im Monat, ist mir wurscht.
Wie oft ich mir das dachte, wenn nur meine, wenn nicht nur das, aber habe ich halt nicht. Dadurch habe ich auch, also ich komme nicht aus einem reichen Elternhaus aus. Ich hatte nie jetzt, meine Mama ist ja Lehrerin, das geht schon, aber ich weiß, dass ich muss auf jeden Fall arbeiten, um Sachen zu machen. Und ich hatte schon auch jetzt in letzter Zeit Gedanken so von, ach, scheiße, wie mache ich das jetzt? Welche Jobs nehme ich auch an? Weil ich habe jetzt auch in den letzten Monaten, hatte ich ganz viele so Fast-Zusagen und dann musste ich die so koordinieren und die einen wollten dann eine Zusage von mir, aber ich habe noch auf diese genaue Zusage gewartet und dann, bevor ich aber den Job quasi absagen, also den Job, der dann weggeht, warte ich dann auf diesen Fast-Job, diese ganzen Entscheidungen. Das ist das, was mich gerade sehr beschäftigt, weil man muss halt die ganze Zeit Lebensexistenzentscheidungen treffen. Im Endeffekt sind die alle gar nicht so wild, wie man in dem Moment denkt. Das kapiere ich jetzt auch immer mehr, aber es ist anstrengend auf jeden Fall und eine Herausforderung. Aber irgendwie ist es auch, was ist denn schon Sicherheit im Leben? Du hast nie Sicherheit. Du weißt, du könntest morgen theoretisch umfallen und sterben und dann wärst du. Oder jetzt oder in 2 Wochen oder keine Ahnung was. Und es ist einfach, ich glaube, diese Art zu leben ist einfach super konzentriert. Also ich habe sehr viel Ups, sehr viel Downs, sehr viel. Es geht sehr schnell. Also wahrscheinlich der normale Zyklus ist vielleicht so und mein Zyklus ist halt manchmal so oder ich weiß nicht. Bisschen Drogenrausch, glaube ich.
Das ist ja, ich wollte es nicht sagen, aber ja, so stelle ich es mir vor. Weißt du, also ich finde es ganz interessant. Ich habe ja halt ja auch Keynotes und so, dann bist du da auf der Bühne und ich bin ein sehr glücklicher Mensch, also sehr dem Leben zugewandt. Das muss man immer dazu sagen, sonst klingt das irgendwie so depri. Das bin ich gar nicht. Ich bin sehr, sehr, sehr glücklich. Aber wenn du auf so einer Bühne stehst vor ein paar tausend Leuten und dann gehst du danach in dein Hotelzimmer, das ist auch was man beim Auflegen lernen kann als DJ. Du bist da den ganzen Tag im Mittelpunkt auf der Bühne und am Schluss liegst du aber alleine in dem Hotelzimmer, musst auch mit diesem Adrenalinabbau erstmal klarkommen. Und am nächsten Tag sitzt du dann im Nachtzug nach Hamburg und dann sitzen Leute und rufen dich rein und sagen nach 2 Minuten, okay, danke, ciao. Mhm. Und du denkst, für was so alles, ne? Mhm. Aber, ja. Naja, also ich frage, da kommt ja ganz schnell die Frage, was ist der Sinn des Lebens? Da sage ich immer Leben, ne? Und das ist halt Leben.
Ja. Ja, ich war auch schon auf Tour, weil du sagst, es ist wie Tourleben. Ich war schon auf
also 3 Bibi Touren. Und Tina war Tour, ne?
Bibi und Tina Tour, aber das war eine Nightliner Tour. Also man hat im Bus geschlafen. So sehr gut organisierte Tour, auch mit Geld dahinter einfach. Hat man gemerkt, wir hatten einen eigenen Koch dabei, eine ganze Küche.
Was für Nightliner? Das ist immer
Coach Service. Lieb's. Sehr geliebt.
Ja, wir haben also da vielleicht auch zwei, also Nightliner-Erfahrungen. Wir waren in Wien mit Peter Street, Doppelstock.
Mhm. Ah, Peter Smith? Nee.
Nee, Peter Street ist der größte Nightliner-Anbieter weltweit. Und da
gibt es nur so 2 oder so, die sich...
Peter Street und...
Ich dachte Coach Service und noch eine, aber ja.
Ah, da gibt schon noch einen... Ah, Peter Street ist weltweit quasi und die sind aber aus Österreich. Mhm. Und wir machen hier immer Weihnachtsfeiern, wo keiner weiß, wo es hingeht. Und dann kam quasi der Bus, haben wir es alle reingelegt, wusste auch keiner, wo wir waren. Und in der Früh um 6 sind die Vorhänge aufgegangen und standen auf dem Prater.
Geil.
Mhm. Deswegen ist da so ein Peter Street, eine Peter Street Connection. Ich ja. Auf dem Prater? Mhm. Aber Tour ist doch jetzt, also das finde ich jetzt ganz interessant, weil eigentlich würde das doch alles verbinden, oder Martin? Es läuft fix eine Zeit lang, es hat ein festes Einkommen, es wird sich um alles gekümmert. Die Kunst kann ganz Kunst sein, man sitzt nicht in irgendeinem Nachtzug für irgendwelche Auditions.
Aber man hat auch sehr enge Vorgaben bei sowas zum Beispiel, weil da ist ja auch echt Geld dahinter und das ist, also da ist jede Bewegung, die du machst, vorgegeben, die du machst auf der Bühne. Aber das ist immer das, du hast die größte Freiheit in der größten Enge. Mhm. Weil Musical an sich... Du hast den Text vorgegeben, du hast die Musik vorgegeben. Das heißt, wie viel Text du in welcher Zeit sagst, welche Tonhöhe du sagst, wie du aussiehst, kannst du alles nicht mitsagen. Du kannst sagen, oh, ich würde das lieber so haben, aber dann mal gucken. Und wo du hingehst, manche Regisseure machen das anders, manche machen das wirklich krass. Bei diesem Takt gehst du hier und auf diese Zählzeit machst du den Arm so. Mach. Und dann musst du das füllen. Und das ist... für manche Kollegen, Kolleginnen schwierig und für manchmal passt voll, je nachdem, wie das auch stimmt. Aber du hast in dieser krassesten Enge hast du die krasseste Freiheit, weil wie du es machst, die Intention ist auch vorgegeben, stimmt. Aber dann, wenn alles, das ganze Konstrukt quasi steht, kannst du dich reinbringen oder die Rolle eben, dich in der Rolle. Ich sag immer, du bist die Hand und die Rolle ist so der Handschuh, aber trotzdem bewegst du den Handschuh. So. Und das ist geil, weil dann kannst du es jeden Tag selber neu machen. Zum Beispiel Bibi und Tina, wir waren ja jeden Tag wir haben, glaube ich, 6-mal die Woche ungefähr gespielt, waren jeden Tag in einer anderen Stadt und halt in, keine Ahnung, in Frankfurt oder im Tempodrom in Berlin und so. Und das sind ja Menschenmassen, die da sind. Also da sind ja, ich glaube, 1500 bis 3000 Menschen oder so. Und dann schreien die Kinder und als Baby sagst du immer, und jetzt steht alle auf und da, 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 da. Und es ist richtig, also du heizt ja richtig die Stimmung an. Und es ist eigentlich ein Hit-Workout die ganze Zeit. Und das ist, macht schon echt, echt Bock. Aber ja, Tourleben ist dann auch anstrengend auf eine Weile. Ich habe auch einmal eine Show oben in, ganz oben im Norden, ich glaube in Kiel, habe ich auf so viel Fieber gespielt. Und mir ist es halt erst relativ spät aufgefallen. Und ich wusste, wenn ich jetzt nicht spielen kann, wenn ich jetzt sage, ich bin krank, dann findet die Show wahrscheinlich nicht statt. Schaffe ich es noch? Habe ich mich voll geballert mit irgendwelchen Sachen? Dann ging es irgendwie. Aber ich habe wirklich gemerkt, als ich rausgekommen bin und gesagt habe, hallo Kiel, was so der Anfang war, oh oh, das wird heute Arbeit.
Das ist übrigens mein größter, das ist so einer der wenigen Punkte in meinem Kopf. Habe ich auch mit Frank Heim gesprochen, der ist, dem gehört die Band Saltatio Mortis, die waren dieses Jahr Headliner auf Wacken. Mhm. Der war ja auch im Podcast, mittlerweile ein Freund von mir. Und ich habe letztes Jahr das erste Mal den Community Day, Hannes Zwerschke Community Day in Augsburg gemacht, wo quasi die Leute, die meine Videos konsumieren, ins Maximilians in die Teehalle gekommen sind. Und ich habe mich 2 Monate lang, habe ich jeden Tag gedacht, was ist, wenn ich krank werde?
Ja.
Aber ich sag dir eins, also das konnte mir der Frank auch nehmen, diese Angst. Weil wenn du krank bist, bist du krank. Was willst du machen? Es ist scheißegal, du brauchst dir keine Sorgen machen. Und genau das kannst du entscheiden.
Ja.
Helfen jetzt 3 Paracetamol, kann ich das machen? Die Frage ist auch, sollte ich das machen? Und das finde ich immer, wie oft soll ich es machen in meinem Leben, ja. Aber ich finde es immer ganz interessant. Also man ist selten so krank, dass das, ich meine, bei dir ist nochmal mehr, aber ich meine, ich habe da vielleicht 2 Blöcke, wo ich mal eine Stunde rede. Mhm. Und wenn du das nicht mehr schaffst, dann brauchst du dir auch keine Gedanken mehr machen, ob das...
Ja, und dann ist es auch so. Aber ich hatte eine Weile, auch in meiner Ausbildungszeit, hatte ich echt immer so Panik vom Kranksein, dass ich wirklich krank geworden bin in so wichtigen Zeiten. So schlimm, dass ich dann auch, ich glaube, die ersten 2 Wochen von diesem Kurs, den ich in Berlin hatte, habe ich mich so gestresst. Es war alles so neu und gerade auch meine allererste Beziehung hatte ich in Augsburg noch und dann bin ich weggezogen und es war alles so schwer. Irgendwie.
Finden in 3 Wochen.
Ja, aber das war echt, ich war so, wenn ich dann was will, dann bin ich, ich weiß.
Merkt man.
Ja, aber zu wissen, was man will, ist eher das Schwierige. Aber da war ich dann wirklich so krank auch und da habe ich mich dann echt ein paar Jahre, hat mich das so verfolgt, dass ich immer Angst hatte, scheiße, was
war. Aber wie bist du so losgeworden?
Ich war richtig lang krank. Mein Körper hat das so lange gemacht.
Nee, wie bist du
genau.
Das? Ja.
Ich wurde so oft immer in so Situationen krank, bis ich irgendwann gesagt habe, okay, dann bin ich jetzt wohl krank. Und es war aber dann auch so, dass die Leiter von der Schule damals gesagt haben, bist du dir sicher, dass du den Beruf machen kannst, wenn du mal krank bist? Und das hat mich richtig getroffen. Und da war ich wirklich so...
Ja, das ist ja auch asozial. Das ist ein Mobbing.
Das war auch richtig asozial. Aber wahrscheinlich habe ich das auch ein bisschen so aufgenommen damals und das war schon eh ein sensibles Thema. Ich weiß nicht, es wurde dann irgendwie ein bisschen leichter, aber eher als ich dann auch akzeptiert habe, ja, das ist halt dann so. Und wenn...
Menschlich.
Ja. Und jetzt war ich echt schon lange nicht mehr krank. Ich war jetzt vor ein paar Monaten war ich jetzt so krank, dass ich länger es einfach nicht wegging. Ich habe dann trotzdem gearbeitet, weil ich da selbstständig war. Was nicht gut war. Aber sonst hätte ich halt auch kein Geld verdient. Also man muss immer so die Waage finden. Man kann jetzt auch nicht bei jedem Schnupfen sagen, boah, nee. Aber meistens lässt sich eine Möglichkeit finden, das zu machen. Trotzdem.
Da gibt es ja keine B-Cast bei so einer Tour, logischerweise.
Doch, bei der schon. Also bei der großen Tour, auch weil die Tour so lange ging. Ich glaube, ich weiß es nicht genau, aber das ist eine der längsten Touren.
Und war dann E-Wechsel oder nur
wenn? Das ist E-Wechsel gewesen. Ich habe auch das letztes Mal, also ich habe es 2-mal gemacht und das auch, wenn du sagst, ich bin Baby Blocksberg, ganz viele sind Baby Blocksberg aber schon gewesen. Also das ist ja auch, also ist ja eine Kunstfigur, also voll viele können das sein und auch meine Kollegin, die das gemacht hat und immer noch macht, glaube ich, tolle Baby Blocksberg auch. Also wirklich coole.
Klingt cool, du bist eine tolle Baby Blocksberg.
Ja, voll. Nee, ich habe auch voll viel von der gelernt, weil die das schon vor mir gemacht und dann kam ich diese erste Probenzeit, ich war so, oh Gott, mein erster Job, oh mein Gott. Und die hat es schon, ich glaube, 3 Jahre oder so vor mir gemacht. Und das ist ja auch, was du lernen musst, dass du mit diesen Menschen sprichst. Ich habe jetzt überhaupt kein Problem mehr mit Publikum, Interaktion. werf mich überall rein. Ich mache die überall gute Laune.
Finde ich ganz interessant. Habe ich gestern irgendwas gehört. Von Liefers, glaube ich. War das bei Hotel Matze? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er gesagt, er muss gar nicht erkannt werden als Schauspieler, sondern er will, dass die Rollen erkannt werden. Mhm. Und das fand ich einen interessanten Punkt, darüber nachzudenken, auch so, um was geht's?
Ja.
Also geht's um die Rolle oder geht's um die Luzi?
Es geht nie um mich, würde ich sagen. Also
geht, glaube ich, auch nicht anders. Es ist
mir ganz unangenehm, wenn es um mich geht, auch in meinen Solokonzerten. Weil da bin ich schon immer noch schüchtern und introvertierter eigentlich. Also eigentlich passt meine Seele und der Beruf nicht wirklich zusammen, aber irgendwie total. Weil wenn ich dann rauskomme, dann habe ich so viel. Eigentlich ist mein Beruf, finde ich, Lebensfreude zu geben. Das ist das, was ich geben kann. Das ist das, was mich irgendwie ausmacht. Kann man auch sagen, Lucia, Licht, bla bla bla. So ein bisschen finde ich auch meinen Namen voll schön da. Aber das ist eigentlich mein Job so. Lebensfreude kann aber auch eingefärbt werden in Trauer und in was weiß ich. Aber es muss immer diese Energie da sein und die will ich geben. Aber es geht mir jetzt nicht so darum, dass ich als Person irgendwie toll gefunden werden will. Natürlich will man irgendwie in der Gruppe angenommen sein und so weiter. Aber ich will eigentlich diese Geschichten so erzählen, würde ich sagen. Und wenn es zu sehr um mich geht, ist mir das eher unangenehm. Und ich habe auch immer das Gefühl, wer bin ich denn? Also jetzt auch am Anfang von dem Podcast dachte ich mir so, was erzähle ich denn? Ich weiß doch, also ich bin doch einfach nur ich. Und ich habe jetzt ja nicht, ich fühle mich hier nicht so krass eigentlich. Ich mache halt einfach so ein bisschen Kunst, ein bisschen Schauspiel da und mache ein bisschen meine Shows. Aber eigentlich habe ich ja keine Ahnung, was ich tue.
Aber weißt du, was ich dir sage? Finde ich super interessant jetzt. Weil, also was du jetzt gerade erzählt hast mit, dass es so krass vorgegeben alles ist und ich bin nur die Hand und der Handschuh und so, da könnte ich jetzt einen Tag lang mit dir, glaube ich, drüber reden, weil das verstehe ich gar nicht. Da finde ich viel zu viel Freiheit liegt auch so.
Aber das ist ja auch Freiheit.
Ja, das verstehe ich eben gar nicht, wo da die Freiheit liegt. Und das ist auch das, was mich, ich habe es dir beim Kaffeemachen schon erzählt, haben viele Requisiten gemacht für die Filmbranche und machen viele Requisiten. Und da habe ich ja Filmschauspiel oder Fernsehschauspiel immer erleben dürfen, auch am Set. Das ist was ich nie verstanden habe. Also wenn dann auch 6-mal umgebaut wird, ein Tag, Drehtag für 3 Minuten Film. Also ein Riesending. Da ist kein Glamour für mich zu erkennen. Da sagen die so, oh geil, heute haben wir das gute Filmmobil und ein schönes Dixie-Klo und so. Und du denkst dir so im Fernsehen, ey, die Schauspieler und so, ne? Aber
und meistens ist es immer kalt. In diesen Sets ist es immer kalt.
Klamm und es regnet meistens auch. Ich erinnere mich
und
da an den.
Sind müde.
Ja. Und alle sind auch schwierige Persönlichkeiten kommen auch zusammen. Aber weißt du, was ich da. Also ich finde es ganz interessant. Das würde jetzt, glaube ich, auch keiner mir zuschreiben, aber ich fühle das 100%. Also ich denke mir dann manchmal auch, will ich jetzt so im Mittelpunkt stehen? Hm. Aber ich glaube, das eint die Leute, die in die Sichtbarkeit gehen. Weil ich kenne niemanden, der da richtig erfolgreich ist. Am Schluss ist es ja Imposter-Syndrom. Mhm. Und ich kenne niemanden, der richtig erfolgreich ist. Und ich kenne ein paar Schauspieler, die schon im deutschen Fernsehen auch sind, die sind aber so halb erfolgreich. Also die laufen den ganzen Tag ihrem Geld hinterher und suchen Rollen und Rollen und Rollen und sind aber dann selbst höchst arrogant oder sind viel, viel, also so. Und alle Leute, die es wirklich geschafft haben, die auch jetzt hier zum Beispiel im Podcast waren, die richtig an der Spitze sind, die haben alle genau das. Also muss es nicht noch besser sein? Muss ich so im Mittelpunkt stehen und so weiter? Und ich glaube, das ist der Motor hinter dem Ganzen, weil das lässt einen natürlich immer wieder an diesem Perfektionismus auch arbeiten. Und das ist auch in meinen so ein paar Coachings für Agenturen auch. Und da schaue ich immer, ob die Leute, wenn die einen Imposter haben, dann weiß ich, dass die es gut machen. Das ist wirklich so. Wenn die so sagen, ja, herzlichen Glückwunsch.
Aber das kann auch ein bisschen eine Bremse sein. Also ich weiß auch, dass zum Beispiel, ich schreibe gerade mein neues Programm und es fällt mir voll schwer anzufangen, weil wenn ich es nicht anfange, dann kann es ja nicht schlecht werden, ist so der Gedanke dahinter. Und ich muss mich richtig überwinden, dass ich es einfach mache und dann gucke, was, also einfach mal auskotzen und dann damit arbeiten und nicht beim Auskotzen, sondern versuchen, es zu sortieren.
Ja, das ist ja die Angst vor dem weißen Blatt Papier, also dieser, das ist ja in unserer Arbeit täglich.
Ja, voll.
Kreativität. Aber weißt du, was ich da interessant finde? Deswegen fand ich es interessant, dass du das erwähnt hast. Weil es gibt ja Dinge, die da völlig dagegen sprechen, weil du in deiner Heimat dann in der Singoldhalle in Bobingen ein Programm machst. Und das ist so absurd dagegenlaufend. Weil das ist auch das, was mich wirklich beschäftigt hat seit gestern. Da habe ich mir so gedacht, ey, ich bin in Aindling aufgewachsen, ich habe keinerlei Beziehungen mehr zu dieser Ortschaft und zu den Leuten da auch. Das fand ich jetzt auch so interessant, dass du gesagt hast, da in Strasberg, es war so eine schöne Kindheit. Einen Teufel würde ich tun und in Aindling, also noch nicht mal zum Bauerntheater als Gast da hingehen. Und das ist aber ja schon das Maximum, was du tun kannst, an deiner Grundidentität, da auf die Bühne zu gehen, da gehört richtig viel Mut dazu.
Ja, wie kann das eigentlich?
Ja, also das finde ich auch wirklich, also geisteskrank, das würde ich niemals machen.
Ich habe am Ende des Studiums haben wir so ein Vorsprechen und da hat mich jemand gesehen und die hat mich dann gefragt, ob ich nicht ein Solokonzert machen will, was so gefördert wurde von so einer Bank. Ich war so, klar, mach ich. Dann habe ich das in Hamm gemacht. Ein halbes Jahr später oder so. Und dann habe ich davon einer Person hier in der Nähe erzählt, die mich so unterstützt hat. Und sie meinte so, ah ja, dann mach das doch mal hier, ich will das ja auch sehen. Und ich so, ja klar, ich mach's hier. Und sie so, nee, schau, ich helfe dir beim Suchen. Und ich so, okay, gut, dann suchen wir uns im Gemeindesaal, dann mache ich da ein kleines Konzert. Und sie meinte so, nee, geh doch in die Singoldhalle. Nicht so, ja, genau, auf jeden Fall, ich gehe in die Singoldhalle. Ja, hier ist der Kontakt, ich habe da schon gesagt, dass du dich meldest, jetzt melde dich da mal. Und das
war wieder jemand, der da gefördert hat.
Und wieder derselbe Mensch. Ah. Also das war echt, ich weiß nicht warum, aber das ist so ein guter Match und das ist so, also ohne diesen Menschen wäre ich echt viele Sachen, vielleicht wären sie trotzdem gekommen, keine Ahnung, auf anderen Weg.
Auf anderen Weg natürlich, aber.
Aber ja, und dann habe ich wirklich, ich habe mich so aufhypen müssen, dort anzurufen. Allein, es war ja nur, für die ist es ja nur eine Anfrage. Hallo, ja, okay, besprechen wir.
Ein Abend.
Genau. Und für mich war es halt, ich habe wirklich, bevor ich diesen ersten Anruf gemacht habe, bin, glaube ich, 2 Stunden in meiner Wohnung auf und abgelaufen, habe mir genau überlegt, wie ich das jetzt sage, bla bla bla. Letzten Endes war das ein Telefonat von 15 Sekunden oder so, weil der Rest dann alles mailtechnisch gelaufen ist und die waren auch super lieb und total, total toll. Aber für mich war es jedes Mal, wenn ich damit was zu tun hatte, so, weil ich dachte mir die ganze Zeit, wer bin ich denn, dass ich jetzt einfach in meine Heimatstadt gehe, eben. Wieso da? Aber da hatte ich halt Kontakt und irgendwie.
Aber meinst du, dass es die Frage ist, wer bin ich denn? Also ich glaube eher, es ist die Frage, was denken die anderen, ne?
Ja, eben, was denken die anderen, wie toll ich mich finde, dass ich jetzt so ein Solokonzert mache? Dachte ich mir schon, die ganze Zeit.
Also ich habe mir das dann kurz vor dem ersten Community Day auch gedacht. Und dann bin ich den Abend vorher, das ist eine längere Geschichte, ich habe mir letztes Jahr im April, bin ich über Umwege, habe ich mir einen Leichenwagen gekauft, einen alten Oldtimer, bin zu einem Leichenwagen gekommen.
Zur Vorsorge einfach.
Dass man es schon mal hat, ja. Irgendwann wird man es ja brauchen.
Das hat man.
Das ist ein Wahnsinnsauto. Das ist Wahnsinn einfach. Das ist eine ganz eigene Podcast-Folge, beziehungsweise alle, die den Podcast hören, kennen das Auto schon, weil der ist auch auf unserer Webseite und so. Und dann war ich in diesem Leichenwagen gesessen und bin mit dem durch die Stadt gefahren und habe dann Leute da rumlaufen sehen mit dem Lanyard, auf dem drauf stand, das Hannes Zöschke Community Day. Und dann habe ich eins verstanden, die kommen alle wegen mir nach Augsburg. Und das ist jetzt gar nicht so ein Fame-Moment, sondern das sind ja alles Freunde. Also ich gehe mit dem Wort Freund sehr, sehr selten um. Also wir haben nur eine Handvoll Freunde, aber die sind aus guter Intention da. Mhm. Die sind von die weiteste Anreise war nach oben Flensburg und nach unten Spanien. Fahren die Leute dahin, geben hunderte von Euro aus, um nach Augsburg zu kommen, um den Dude sich anzuschauen, den sie auf TikTok gesehen haben. Mhm. Und aber das war kein Fame-Moment, sondern das war so, die meinen es gut mit mir.
Hast du auch Hater?
Ja, also an diesem, natürlich, ab 5000 Follower geht's richtig los.
Das habe ich jetzt auch gemerkt.
Aber das ist das Leben.
Ja.
Und ich sag dir eins, also da muss man sehr schnell einen Umgang damit finden, muss man sich auch sehr damit beschäftigen, habe ich mich viel damit beschäftigt. Gibt es verschiedene Stufen von Hate natürlich auch.
Mein Account wurde einfach mal gehackt und so.
Mhm.
Das auch. Das hat mich.
Ja, aber weißt du, da ist die Frage, macht das ein Hater? Glaube ich nicht. Nein, das machen Neider.
Das war, ja, aber das war einfach so.
Das ist ein
los mit den Hatern und dann mit so Hack und dann war ich schon so, ui. Was ist das jetzt?
Ja, da will jemand nichts Gutes.
Ja, weil nur ein paar von meinen Videos haben wirklich, keine Ahnung, ich glaube, eins hat 500.000 Aufrufe oder so. Also das ist wirklich irgendwie durch die Decke gegangen und da kam dann irgendwie das. Also ja, aber schön, dass du sagst Freunde und so.
Ja, also sie kommen, es geht doch keiner in die Singoldhalle, weil er sagt, die Alte kann ich nicht aushalten. Und wenn es eine Person ist, also da sind sicher bei dem Community Day auch ein, zwei Leute dabei, die sagen, irgendwas macht er mit mir, ich hasse den, aber irgendwas, ich bin sehr, so wie ich bin, also sehr ehrlich, sehr impulsiv in dem Content. Und die meisten Leute, die zum Beispiel bei mir auch in so einer Online-Community oder in so einem Coaching landen, die sagen, das erste Video, was ich von dir gesehen habe, hätte ich dir in die Fresse hauen können, du hast dich so aufgeregt. Und dann macht es aber was mit denen. Ja. So. Und das fand ich schon ein interessantes Gefühl. Und jetzt in 2,5 Wochen ist der nächste Community Day und bin ganz, das hat sich auch verändert. Also das davor, wir haben es auch umbenannt. Das ist jetzt nicht mehr der Hannes-Zwetschge-Community Day, sondern der Zwetschge-Community Day. Mhm. Und ich fühle mich auch gar nicht mehr so als der Grund, dass die da hinkommen, sondern ich bin der, der diesen Space bietet, diesen Safe Space für Agenturen.
Und dann ist es einfach ein Networking-Ding quasi, wie man da jetzt sich kennt.
Ich bin schon die meiste Zeit des Tages auf der Bühne und gebe da meinen Impuls so. Aber am Ende des Tages geht es einen Raum zu schaffen für Leute, also schon ähnlich zu dem, was du machst, hat es mit Schauspiel nichts zu tun, aber in den Vibe mitzugeben, ein Gefühl mitzugeben, einen Impuls mitzugeben, auch Salz in die Wunde zu streuen und zu sagen, was macht ihr denn jetzt mit KI und eurer ganzen Agenturbubble und so. Und ich habe gestern das Intro geschrieben, das wird jetzt gerade produziert, und da musste ich auch sehr lachen, weil das auch, da ist auch sehr viel Humor einfach mit drin. Ne?
Das ist es. Ja. Humor ist wirklich key. Egal, um was es geht im Leben, Humor hilft.
Aber trotzdem hast du es ja irgendwie jetzt geschafft, den Sprung dann zu machen und zu sagen, ey, ich nehme jetzt den Mut zusammen, ich mache jetzt in meiner Heimatstadt und ich, also darüber auch, das dann auch zu sehen vielleicht, die Angst zu sehen und zu sagen, naja, aber vielleicht ist es halt einfach, weiß ich nicht, was ist dann die Intention? Ja,
ich bin auf jeden Fall auch ein Mensch, ich sage, ich muss dahin gehen, wo die Angst ist. Mhm. Ich hatte Angst, ich kann nie mehr das Musical machen, ich mache Musical. Okay, ich habe Angst, von zu Hause wegzuziehen, okay, ich mache das. Und dann hatte ich wirklich Angst, dieses Konzert, was werden die Leute denken, vor allem, was werden andere Kollegen, Kolleginnen denken, so, das ist auch krass. Also auch allein auf Instagram viel zu posten, weil ich folge ja vielen und viele folgen mir. Und da eher, wenn ich da jetzt ein Video von mir poste, wie ich singe oder wie ich irgendwas mache, da denke ich gleich, oh, was denken die? Und dann denke ich so, warum interessiert mich das? Es ist doch meine Kollegen, meine Freunde, die mich kennen, die finden es vielleicht cool oder vielleicht auch nicht, ist ja auch eigentlich egal. Und wenn, dann schaut man einmal kurz drüber. Aber das war schon die Hürde. Und dann dachte ich mir so, okay, entweder ich mache es richtig oder ich mache es gar nicht. Und dann da wusste ich ja auch, wenn keine Leute kommen, dann bleibe ich halt auf minus, minus, minus sitzen.
Das finde ich immer interessant, dass der Punkt als letztes kommt.
Ja, das habe ich am wenigsten fürs Geld. Also alles, was ich mache, mache ich am wenigsten fürs Geld. Das muss ich ja noch ein bisschen mehr lernen.
Ja, nee, ich habe jetzt auch gar nicht das mit dem Geld gemacht. Das ist mir auch wurscht. Also das ist auch mein Life-Hack, mein Lebenstipp. Wenn man sich vom Geld entfernt, dann kommt so viel, dass man gar nicht mehr weiß, wo man hinfahren
muss.
Ja,
aber man muss schon besser, ich muss noch besser verhandeln schon.
Ja.
Mit meinen Dingen muss man schon auch lernen. Vor allem als Frau kriegt man grundsätzlich meistens, nicht immer, meistens viel weniger Angeboten als Männer, weil einfach die Nachfrage weniger ist. Also es gibt einfach viel weniger Männer für viel mehr Männerrollen und viel mehr Frauen für viel weniger Frauenrollen.
Ah, krass.
Und deshalb,
aber das ist ja jetzt interessant, weil, also das ist ja was, was natürlich gerade auch viel Thema ist, was es bei mir gar nicht, immer nicht zu diskutieren gibt. In der letzten Folge war Carla da, die ist Therapeutin. Und da ging es auch um feministische Themen auch. Und dann habe ich aber auch gesagt, das gibt es bei mir in der Firma nicht. Wir haben schon immer Equal Pay, weil also ich zahle Menschen und nicht Frauen und Männer. Aber das ist jetzt ganz interessant, weil das ist gar kein feministisches Thema, sondern das ist ein Angebot-Nachfrage-Thema.
Mhm.
Ja, richtig interessant.
Also es ist beides natürlich. Also es spielt auch dazu, dass natürlich auch viel mehr Männer in Machtpositionen sind. Manchmal ist dann, also nicht immer, es gibt voll tolle Theater, es gibt voll tolle Firmen, wo das ganz anders ist. Aber die Regel ist schon, wie ich es wahrnehme, dass wenn da eine Frau ist, dann ist sie manchmal eher das Aushängeschild und im Hintergrund wird es funktioniert jetzt einfach anders. Aber nicht immer. Wie gesagt, ganz wichtig zu sagen, nicht auch immer.
Keine Schublade.
Keine Schublade. Und vor allem, ich will auch nicht den Firmen und den Theatern, die es anders machen wollen, sagen, das ist immer nur so. Nein, es gibt schon auch andere Sachen. Aber die generelle Sache ist schon, es ist viel schwieriger als Frau. Und jetzt nicht nur, weil dann irgendwann auch die Angst davor kommt, dass man schwanger wird oder was weiß ich, sondern einfach, wenn ich den Job nicht mache für das Geld, dann fragen sie jemand anderen, den sie noch kennen, und einen anderen Mann halt nicht. Aber ja, das kann man nicht. Ich will das immer nicht so ganz genau so sagen, weil ich will nicht, dass sich andere Leute auf den Schlips getreten quasi fühlen deswegen. Aber ich dachte mir halt bei dem Konzert, ich mache das jetzt einfach richtig und ich habe voll Bock auch und ich habe so viel Spaß daran gehabt, eben dann so frei zu sein und selber die Sachen zu machen und auch selber ich liebe so Bodo Wartke und Georg Kreisler und Anna Deppenbusch und so diese Richtung. Und auch Habe Kerkeling. Ich habe ihn in Wien zufällig, ich habe im Volkstheater gearbeitet als Ticketabreißerin, so studentischer Nebenjob. Und da war er auf einmal da und ich habe ihn gesehen von der hintersten Reihe. Und der hat mich bekommen. Der hat den ganzen Saal so gehabt und der hat eigentlich nichts gemacht, außer sein Buch vorgelesen. Und hat währenddessen immer so Jokes gemacht und die Leute, man war einfach so dabei, es war so echt. Und das will ich eigentlich auch machen. Und ich finde diesen Misch aus, ich bin immer mal wieder in einem Ensemble und bin auch ein bisschen, kann ein paar Sachen abgeben und muss mich nicht immer um alles kümmern und dann aber meine eigenen Sachen zu machen, die mich auch freier machen. Weil das Ganze mit dem Casting und so weiter und du fährst nach Hamburg und ist schon auf Dauer, weiß nicht, wie lange man das macht. Weiß nicht, wie lange man da auch die Energie hat und das.
Aber das ist doch jetzt was ganz. Also ich komme auf diesen Handschuh nicht klar. Das ist was ganz Unterschiedliches. Also schau mal, jetzt bist du dann in dieser Musical-Rolle, wo dir jemand sagt, wie du dich, also das wirklich, da schnürt mir alles zu, wenn da einer zu mir sagen würde, und jetzt musst du da so zählen und dann läufst du da hin und machst im Arm und ich sage, weißt du, wo du mit dem Schuh aufblasen kannst.
Aber das ist ja, das bist ja nicht du. Das ist ja wie wenn du.
Das ist ein Handwerk.
Ich bin ja nicht Bibi Blocksberg. Ich bin ja ich. Und wenn ich aber auf der Bühne bin, dann bin ich ja sie. Oder jetzt bin ich Maya. Die ist ja einfach so, wie sie ist. Und die, ich finde sie manchmal ein bisschen nervig, weil sie ist immer so, es kommt daher, dass der Boden hart ist. Und da.
Ist halt eine Klugscheißerin.
Genau, eine kleine Klugscheißerin. Mhm. Und ich denke mir so, Alter, chill doch mal. Aber ich bin trotzdem sie. Und deshalb muss ich die Sachen trotzdem so machen, wie es für sie richtig ist. Das heißt, ich stelle mich quasi kurz ab und gebe meinen Körper für sie frei.
Das ist ein bisschen was Schizophrenes auch.
Ja, definitiv. Ich höre Stimmen im Kopf. Nein, aber das macht dann auch frei, weil dann bist es nicht du. Und dann, wenn ich aber meine Solokonzerte zum Beispiel mache, dann ist mir
das schon das meine ich jetzt eben. Und jetzt auf einmal kannst du machen, was du willst. Da ist die Halle, du wirst es geil machen.
Ja, aber das dann auch wieder, was mache ich dann? Weil ich, wenn ich das gewohnt bin, was mache ich dann? Also ich finde diesen Misch so cool. Weil das eine gibt dir eine Freiheit, wo du beim anderen nicht hast und andersrum. Weil dadurch, dass du dich um weniger kümmern musst, kannst du dich auf andere Sachen konzentrieren und dadurch, dass du halt Kollegen hast und so weiter. Aber ich habe auch, letzten Dezember habe ich auch eine Tour gemacht, die relativ frei war, wo ich auch selbstständig quasi war auf der Tour. Und das war auch wieder ein ganz anderes Arbeiten, weil solange das Produkt gestimmt hat, war es ihm quasi
wurscht,
so was man macht, solange es halt gepasst hat. Und das war cool.
Da musst du aber natürlich auch matchen.
Total.
Ja.
Und es gibt auch Leute, die damit.
Man kann, es gibt ja Konstellationen, ja. Da kann man sich es nicht recht machen gegenseitig, Alexander.
Ja. Und wir versuchen gerade auch ein bisschen gegenseitig uns so wieder. Also der Vibe hat auch einfach gepasst. Und ich habe so verschiedene Sachen, wo ich eben anfange zu schreiben mit verschiedenen Leuten und auch selber schreiben will. Und das will ich schon mehr aufbauen. Aber es ist natürlich, ich bin auch nicht die Einzige, die das machen will, so mit ihren eigenen Sachen groß zu werden. Das ist natürlich auch total schwer, davon zu leben. Das ist ja viel leichter, wenn du in eine Struktur gehst, die es schon gibt, oder ein Theater gehst, die es schon gibt.
Hm. Was ist der USP? Das frage ich mir jetzt gerade. Jetzt aus meiner Warte. Jetzt kommst du zu mir als Firma.
Mhm.
Hallo, hier ist die Firma. Die Firma Luzi. Ich will, das kann ich alles. Was ist der USP? Weil jetzt sehen wir ein totales Überangebot an Schauspielerinnen. Ich frage aus einem Grund. Das Beispiel bringe ich so oft, die hocken wahrscheinlich schon draußen und sagen, oh, ey, kannst nicht mehr hören, ey. Warum gibt's denn einen Corsa und warum gibt's einen Lamborghini Aventador? Warum gibt's einen Döner für 4 Euro und warum gibt's einen Döner für 40 Euro im Adlon in Berlin? Was ist der USP? Weil ich bin überzeugt davon, der nächste Step oder der finale Step ist immer der zu sagen, ich muss, weil jetzt fühle ich voll, wie du sagst, ich muss das handeln. Wir haben es ja genauso. Wir fragen 10 Firmen bei uns eine fette Webseite an, dann fangen wir schon schwitzen an. Mhm. Und dann sagt mein Prokurist Markus immer so, nur ein unterschriebener Auftrag ist ein Auftrag. Aber man muss natürlich auch einfach mal jemanden anrufen und sagen, lieber Kunde, ich muss es jetzt wissen, wir machen jetzt die Planung fürs nächste Quartal. Und ich sage, der Eins hat immer funktioniert. Also und wir machen das aber auch und da glaube ich, Kongruenz hat der Marcel in einer der letzten, das war dieser Gurkenhobel-Verkäufer auf dem Markt, gesagt, ich glaube, es ist, wenn es ganz ehrlich und authentisch ist, funktioniert das. Wenn ich heute jemand anrufe und sage, du musst jetzt heute unterschreiben, weil ich habe einen anderen Auftrag und das stimmt nicht, dann das riecht ja. Mhm. Und ich glaube, das lernen wir im Theater wahrscheinlich auch. Das ist das, wie du gesagt hast, der hat mich so gekriegt in dem Saal, weil das halt authentisch ist. Aber ich glaube, wenn wir jetzt mal einen USP, wenn du sagst, das ist mein USP, deswegen wollen die mich für diese Stelle, das ist das, was ich kann, Das ist die Frage, ob man das weiß, wenn man noch so jung im Job ist, so neu im Job. Aber das ist doch am Schluss der Unterschied auch zu diesen Hollywood-Schauspielern. Da gibt es so welche, da sagst du, den will ich jetzt haben. Ich will den haben, weil ich das, als ich das geschrieben habe, habe ich an diesen Dude gedacht. Den will ich jetzt haben. Und der wird sich keine Gedanken machen über seinen Preis oder über irgendwas. Und ich glaube, dann wird es auch freier, weißt du, wenn du so sagst, das ist das, was ich anbieten kann. Und das ist der Preis.
Mhm. Ja, das ist aber auch ein Privileg, dass man sich erarbeiten muss, glaube ich. Was 100%. Was man macht. Ich glaube, ich bin auch so in der Erfindungsphase, aber ich. Das, was ich meinte mit, es klingt so abgedroschen, aber diese Lebensfreude, die ich habe, das kann ich wirklich gut. Diese authentische Freude an Geschichten, an dem Leben, an Menschen auch. Natürlich kann das jemand anders machen, aber nicht so wie ich. Das kann man jetzt für jeden sagen. So, jeder ist man selber und jeder ist eigentlich special und so, aber ich glaube, dass ich mich sehr gut, dadurch, dass ich mich sehr gut in Dingen verlieren kann, kann ich andere Leute mitnehmen und sich darin zu verlieren. Aber natürlich auch nur, wenn die das wollen. Ich weiß nicht ganz genau, was ich darauf jetzt so antworten würde. Weil
das wäre das erste Mal in meinen 20 Jahren Marketing, dass ich sie immer beantworten kann. Also,
ja.
Aber es ist eine super interessante Frage, die man sich, ich stelle mir jeden Tag die Frage.
Ja.
Aber es ist ja schon, das ist ja schon mal ein Step. Also zu sagen, wenn du mich auf deine Bühne stellst, dann spiele ich die Lebensfreude ins Publikum.
Ja, und auch Beziehung. Das ist ja auch immer, Bühne ist ja auch, sonst kannst du ja auch einen Film anschauen. Obwohl das auch ein bisschen Beziehung ist. Aber es ist ja, wenn ich was auf der Bühne mache, wird es ja immer verändert durch das Publikum, durch die Reaktionen. Ich meine, unser Gespräch wird jetzt ja auch verändert dadurch, wie du mich anschaust, wie ich rede, bla bla bla.
Natürlich. Deswegen mache ich das auch nicht mit dem Remote-Podcast, genau. Weil es ein Scheiß ist.
Voll. Ja. Voll. Mein erstes Jahr im Studium, komplett fast remote. Schrecklich. Oh. Schrecklich. Aber das ist ja das Ding, dass man auch offen ist, sich verändern zu lassen durch das Publikum. Aber
wie viel Veränderung geht da, wenn man so.
Ich glaube, wenn ich diese Show, die ich letztes Jahr gespielt habe, wenn ich die jetzt noch an verschiedenen Orten spiele, die, oder auf Tour, jeden Tag in eine andere Stadt, jeden Tag eine andere Show, komplett anders. Also die Parameter sind gleich. Der Handschuh ist gleich. Aber alles ist anders. Weil der Ort anders ist, weil du anders bist.
Ich kann auch nur verstehen, wie man es fühlt.
Ja, aber.
Aber es beruhigt mich auch ein bisschen, weil das ist auch meine Horrorvorstellung. So, jetzt geht's wieder los. Play-Taste. Schon was finde ich zum Beispiel ganz schlimm, wenn man das dann irgendwann mal mitkriegt, wie das mit bei Musikern läuft, mit dem Takt auf dem Ohr oder mit allem auf dem Ohr. 3, 2, 1, jetzt springen und so. Du denkst, ey, hau ab, das kann doch nicht der Job sein.
Aber es ist, wenn du jetzt bei Stage arbeitest, 8 Shows die Woche, 7 Shows die Woche, wie auch immer, oder am West End 9 Shows die Woche, das ist natürlich, du kannst natürlich nicht jede Show komplett das Rad neu erfinden.
Ich habe das gesehen bei dem Michael Jackson Musical, weil eben Alex Garnert von der Bravo ja auch da war und dann, daher, dass wir da verbandelt sind, hat er viel gepostet da von der Premiere und von dem Film jetzt auch. Und die haben jetzt da so Drohnen im Einsatz, wo sie so eine Lightshow machen. Und da habe ich es mir auch wieder gedacht, da müssen dann die Schauspieler, nehmen dann die Koffer mit auf die Bühne, dann fliegen diese Drohnen hoch und genau in der richtigen Sekunde müssen die Koffer wieder weg und so. Und dann denkst du dir echt so, ey, weiß nicht. Aber ich bin da auch wirklich irgendwo zwischendrin. Also ich habe zum Beispiel eine wahnsinnige Begeisterung, wahnsinnig. Ich glaube, da kommt Versammlungsstätte und diese lange Geschichte dazu und so ein bisschen dieses Verruchte auch fürs Moulin Rouge. Mhm. Wir waren ja ein Jahr vor Wien, wo das mit dem Beat the Street Bus war, habe ich alle eingeladen, Weihnachtsfeier, Zwetschge im Moulin Rouge. Mhm. Das war crazy. Und seitdem folgt man denen natürlich und kriegt da sehr viel mit oder auch vielen Tänzerinnen und Tänzern folge ich.
In Köln, Matthias, oder?
Nee.
Am Moulin Rouge selber. Ach, ja. Aber es gibt Moulin Rouge auch, das Stück.
Ja, nee.
Okay.
Nee, okay. Schon richtig. Das Musical hat tatsächlich, ich habe das nie gesehen, aber wohl gar nichts mit dem Moulin Rouge zu tun. Und das ist auch, das finde ich auch wieder so interessant. Also da ist es so, die spielen 2 Shows am Abend. 2 Shows am Abend, 365 Mal im Jahr. Komplett crazy. Mhm. Und da kommt vielleicht ein bisschen die DJ-Sache wieder raus. Also die Show interessiert mich gar nicht groß, muss sagen. Hast du schon gesehen?
Nee, Ausschnitte davon. Und ich folge so Leuten, die da so vloggen, dass sie es so machen.
Also ich würde sagen, das ist meine Empfehlung Nummer 1. Ab für alle.
Mhm.
Witzigerweise habe ich da mit ein paar Leuten gesprochen aus der Touristik und auch Busfahrer, die zum Beispiel so Busfahrten immer machen. Und die sagen, das ist die krasseste Show, habe ich jetzt mehrfach gehört, unabhängig voneinander, das ist die krasseste Show, die sie in ihrem Leben gesehen haben. Moulin Rouge, ich meine, seit 106 Jahren.
Ja.
Ne? Also es ist einfach crazy gut. Aber ich finde es halt so interessant, wie das da auch läuft. Also du gehst dann da rein, dann hast du da, wir haben mit dem Essen gehabt, dann hast du um 19 Uhr Essen und jede Sekunde ist durchgetaktet in diesem Ding. Und dann, das, ich war jetzt viermal da. Mhm. Ich bin besessen. Und die letzten zweimal war ich da nur noch rumzuschauen, wie das alles funktioniert. Immer so am Gucken und so. Ne? Weil kennst du die Show auch irgendwann steht da dann mittendrin ein Pool, ein riesengroßer Glaspool und denkst dir, wo kam der her? Kann ich jetzt alles beantworten. Aber was ich am interessantesten fand, um 22 Uhr endet die erste Show oder um 22.30 Uhr endet die erste Show und um 23 Uhr startet die nächste Show und in diesen 30 Minuten wechseln 800 Leute raus und rein und alles ist wieder perfekt gedeckt und so. Und das finde ich schon auch crazy so, wenn du da auch siehst, was da für ein hartes Leben auch dahinter steckt, wie die am Trainieren sind. Ja, crazy.
Ja, und auch, das wird alles in Tech Weeks gemacht, das habe ich jetzt vor mir im Theater. In die ersten paar Wochen, wo man in dem Theater ist, wird halt alles getimed. Also es muss ja alles komplett klar sein, weil ja auch jeden Tag andere Leute von dem Stage-Crew auch da sein müssen. Und das ist ja alles mit Cues und was weiß ich. Und das ist wieder das, in der größten Enge die größte Freiheit zu bekommen. Wenn du nämlich eine Show so oft spielst, kannst du es entweder halt vor dich hinspielen und dann wird es irgendwann leicht. Oder du versuchst immer wieder in die Tiefe zu gehen. Und dann lernst du das halt immer besser kennen. Genauso wie wenn du dir einen Film halt ganz oft anschaust, dann siehst du Zusammenhänge und bla bla bla. Wenn du das halt jedes Mal wieder neu finden musst. Und dann ist das Schwierige, das aber wieder neu zu finden, wieder neu zu denken als Schauspieler jetzt.
Um nicht in den Trott zu kommen.
Genau. Und dann, das ist dann wirklich eigentlich die Kunst. Und das unterscheidet es auch von Handwerk und von gute Hobbyleute können auch super toll sein. Super toll singen, super toll spielen. Was es dann aber zu einem Beruf macht, ist das eben wieder erzeugen zu können und wieder glaubhaft zu machen und so. Ich arbeite jetzt auch gerade mit Schauspielern zusammen, die schon kurz vor der Rente stehen oder so oder relativ kurz vor, keine Ahnung. Und es ist so spannend, denen zuzuschauen, weil die brauchen wirklich nur das und sind drin. Und bei denen ist es immer gleich, aber immer ein bisschen unterschiedlich und immer echt. Und das ist das, was mich auch so interessiert. Und irgendwie ist es ja auch voll der Widerspruch, weil diese ganze Welt, in der ich lebe, so sich verändert die ganze Zeit. Und ich weiß nicht, wo ich in einem halben Jahr bin und bla bla bla. Und dann gibt es aber diese Inseln, wo ich Shows spiele, wo dann alles durchgetaktet ist. Ich weiß genau, dann gehe ich da ab, dann mache ich hier das, dann hole ich das, dann tanze ich das, dann singe ich das, dass es so eine Ruhe auch gibt irgendwie. Also das braucht es ja auch, damit das funktionieren kann. Und je größer die Show ist, desto mehr braucht es das. Also bei einer Helene Fischer Stadion-Tour ist natürlich auch alles komplett, weil da auch so viel Geld dahinter steht. Und je freier es ist, jetzt auch mein Solo-Programm ist ja super frei auch. Das sind halt zwei verschiedene Farben der Bühne. Das eine ist das und das andere ist halt was ganz anderes. Und das macht es auch dann auch wieder so reich, dass es halt so unterschiedlich sein kann. Aber derselbe Beruf ist. Also ich mache ja immer dasselbe, aber ich mache immer andere Sachen.
Ich bin richtig interessiert. Es gibt fast keine Folge, wo auch nicht Mails kommen tatsächlich, wo Leute sich wirklich die Mühe machen und mir eine Mail schreiben und sagen, das und das habe ich dann mitgenommen. Mhm. Und ich glaube, dass das jetzt eine Folge wird, die einfach sehr zum Nachdenken, also zum positiven Nachdenken auch anreichert, weil das sind viele Dinge, die mich ganz begeistern, wenn ich es jetzt höre, die ich auch nicht verstehen kann teilweise so, ne? Aber ich glaube, das ist doch das Interessante. Du hast vorher mal einen Satz gesagt, das kann ich immer noch machen. Und das finde ich immer so interessant. Man denkt immer so, man braucht so diesen Plan als Big Musical-Darstellerin und so. Und für mich war das Magic, den kennst du auch. Wahrscheinlich hast du deinen Führerschein mit dem gemacht. Kennst du einen Turner, Franz?
Nee, aber ich hab nicht meinen Führerschein da gemacht, aber ich
kenne den. Aber den kennt jeder. Ja. Ich kannte den natürlich nicht. Ich hatte gar keine Verbindung Richtung Bovingen. Ne? Und dann habe ich mit 36 oder 37 habe ich beim Turner Franz, also wir haben ja dann eine Agentur gekauft aus Schwabmünchen und da waren die Kunde so und dann habe ich den Turner oder hat seinen Sohn kennengelernt und dann habe ich mir gedacht, naja, also Fahrschule fühle ich mir jetzt nicht mehr unbedingt so in der Agenturgröße, um die Fahrschule zu betreuen und dann kam mir aber hey, ich habe noch ein paar Führerscheine, die du machen will, wollte immer alle Scheine haben, die es so gibt. Und Motorrad hat mir gefehlt. Dann habe ich mit Turner Franz einen Motorradführerschein gemacht. Long story short, man kann mit 36, 37 Motorradfahrer werden. Und das finde ich so interessant an dem Satz, was du sagst. So, das kann ich ja immer noch machen. Weil das darf man ja nicht vergessen. Du kannst jetzt auch einfach, wenn du Bock hast, morgen wieder im Parktheater Booking machen zum Beispiel.
Voll. Und das ist auch nichts verkehrt daran. Das muss ich mir noch ein bisschen sagen, weil in meinem Kopf gibt es schon so diesen Plan. Ah, ich wollte jetzt Musical machen und jetzt muss ich das und jetzt kriege ich diese Hauptrollen, jetzt mache ich das und jetzt bin ich bei der Company. Funktioniert ja nicht so. Ich werde es fast von in Stuttgart bei Stage, welches fast Anna geworden in Frozen, in Die Eiskönigin. Aber wurde halt zwischen mir und jemand anderem entschieden und dann wurde es sich halt für die anderen entschieden.
Das ist immer das, was ich zu meinen Leuten sage, wenn sie hier sich aufregen, sage ich, mach die Eisprinzessin, let it go, du musst einfach
gehen. Let it go, ja. Nein, aber die macht das super. Also die war einfach auch in der letzten Runde war sie dann viel besser. Und ich habe sie gesehen und ich habe das Stück gesehen und ich dachte mir so, cool, hätte ich machen können, aber macht jemand anders auch super. Das ist auch ganz wichtig, um in diesem Beruf glücklich zu sein, auch so schwer es ist, auch einfach wirklich kollegial zu sein, finde ich so wichtig. Weil es ist wirklich hart. Man könnte so eifersüchtig
aber
werden.
Aber jetzt, glaube ich, gibt es ganz wenige in dem Büro, oder? Die diese Geschichten hier mit deinem Instagram-Account hacken, die kommen ja nur aus Missgunst und Neid.
Ja, aber das sind selten die Leute, die wirklich Ahnung haben, wie es ist. Weil jeder Mal hat man einen richtigen Lauf und alles läuft und einen Monat später kriegst du keinen Job. Absage hier, noch eine fette Rechnung da. Und manches tut schon immer wieder weh. Ich habe auch in letzter Zeit viele Absagen bekommen, wo ich echt ein bisschen gehadert habe, wo ich war, was mache ich hier eigentlich? Weil es ist immer so knapp bei mir. Und ich frage mich immer, was fehlt da noch? Aber ich habe ja noch voll viel Zeit, muss ich mir auch immer sagen. Aber eben, dass ich diesen Plan auch loslassen kann. Dass es auch keinen Plan geben muss. Weil immer, wenn ich dann einen Plan habe, okay, jetzt mache ich das und dann mache ich das, geht nicht. Kommt wieder was anderes.
Aber schau mal, jetzt ist da die 13-jährige Luzi, die das erste Mal in der Kirche singt und merkt, dass das voll ihr Ding ist.
Ach, das war so geil. Ich kann mich noch so an diesen Moment erinnern. Das war so toll. Ja.
Okay, und da war ja das Feuer an. Und dann die 13-jährige Luzi, wenn man jetzt diesen Instagram-Trend machen würde und die 13-jährige Luzi sagt jetzt so, Luzi, aber und haben wir es geschafft? Was würde dann die Luzi heute sagen?
Ich würde ihr sagen, dass sie Sachen geschafft hat, die sie nicht mal im Traum gedacht hätte. Aber dass es nicht dieses Ding des Schaffens gibt. Du bist ja nie wo fest. Also ich wache ja nie auf und denke mir, ja, jetzt habe ich alles gemacht, was ich im Leben machen wollte. Dann bin ich ja tot, dann kann ich ja gleich aufhören. So, ich glaube, das passiert erst, hoffentlich passiert das erst, wenn ich im Grab liege, dass ich mir denke, so, jetzt passt. Weil es kommt ja immer wieder was Neues. Das ist ja auch, es geht ja nicht um den Weg und nicht um das Ziel so ein bisschen. Auch mit dem Konzert, wo ich das Konzert dann gemacht hatte, es war so toll. Und ich war dann auch wirklich nicht mehr aufgeregt. Das war wirklich, ich kam da raus und ich weiß, in der Pause, es war wie so ein Traum alles. Und in der Pause kam ich in die Umkleide und normalerweise sind ja 1000 Menschen oder mehr Menschen, wenn du ein Stück spielst, gibt's ja die Maske und deine Kollegen und blablabla. Und da war ich ja komplett alleine mit meinem Pianisten und mit meiner Schwester, die war, glaube ich, da noch da. Und ich war einfach so glücklich. Ich dachte mir so, ja, das ist es, was ich machen will. Perfekt, das ist genau das. Und ich habe mich so wohl gefühlt. Lief alles perfekt? Nein. War es wichtig? Nein. Es ging um die Beziehung und es war so eine tolle Stimmung. Und ich bin jetzt auch ein bisschen nervös. Ich mache jetzt ja wieder ein Konzert, Eigenwerbung hier, am 25.07. um 20 Uhr in der Singerthalle.
Flyer gibt es in der Agentur, gibt es zum Abholen.
Und ein richtig cooles Plakat und so, wo ich auch wieder was dazugelernt habe dieses Mal. Und jetzt habe ich aber ein bisschen Respekt, weil das zweite Mal was zu machen, ist dann schon nochmal was anderes, als das erste Mal es zu machen. Aber eigentlich ist es auch egal. Also eigentlich sollte ich mir da nicht so Druck machen, aber es ist, also ich glaube, du kannst es wahrscheinlich nachvollziehen, wenn man das zweite Mal was macht, hat man halt schon eine Vorstellung, wie es war. Und man kann ja nicht dasselbe wieder machen, aber man muss ja irgendwie wieder was Neues machen, oder?
Will ich jetzt gar nicht annehmen, weil ich bin ganz entspannt vor diesem zweiten Community Day, um ehrlich zu sein. Nee, habe ich gar nicht. Also ich habe eher so, war geil. War einfach geil. Ich kann den Moment total nachvollziehen mit der Umkleidekabine, weil ich habe in dem Hotel dann auch ein Zimmer, wo das ist und bin dann immer mal wieder, wenn Pause war, einfach 15 Minuten da, einmal frisch duschen und so und habe mir immer so gedacht, boah, ist geil, das macht richtig Spaß. Also richtig gut, der Vibe ist richtig gut so. Nee, habe ich jetzt gar nicht. Also jetzt sage ich eher so, das hat richtig Spaß gemacht, da freue ich mich drauf, dass das wieder ist, weil die Stimmung so besonders war und ich glaube, die ist einfach entstanden. Da bin ich immer so Erfahrungswissen-Typ. Mhm. Aber was ich jetzt super interessant fand, weil das ist, finde ich, so eine Erkenntnis, man stellt sich immer vor, wie es ist und das meine ich jetzt, die 13-jährige Luzi, die sagt so, und haben wir es geschafft, dass du Musical-Darstellerin bist und du kannst dir einfach sagen, ja.
Ja, bin ich.
Und jetzt ist da darf man dann auch, finde ich, ganz stolz sein und den Imposter auch ganz auf die Seite legen.
Ja. Ich bin staatlich geprüfte Musikerdarstellerin mit einem Bachelor of Arts, mit abgeschlossener Bachelorprüfung, Bachelorarbeit meine ich.
Was willst du mehr?
Richtig krass, ja.
Aber fühlt sich's jetzt so an, wie die 13-jährige Luzi denkt, dass sich's anfühlt?
Ich habe ja danach wenig Ahnung. Ich weiß, dass ich mir das Studium ganz oft vorgestellt habe. Und es war ein bisschen anders, als ich dachte, aber es war wunderbar. Also es war wirklich toll. Ich habe einfach so viel gelernt da drin, über mich selber vor allem. Also ich habe so das Gefühl, ich habe so ein bisschen mich so freigelegt durch das Studium, was auch manchmal sehr viel Arbeit war, aber halt mich gab es so, wie ich jetzt bin und wie ich auch noch werde. Und so, ich habe das Gefühl, wenn man älter wird, wird man irgendwie ein bisschen mehr zu sich selber. Weiß nicht, ob andere Leute damit was anfangen können, aber.
Am 30. Geburtstag ist das bei mir passiert.
Ja?
Crazy.
Wirklich? Dass du auf einmal dachtest, ah, das bin jetzt ich, oder?
Das bin jetzt ich und das kann man auch ganz schlecht beschreiben. Das sind so ein paar Zustände, finde ich, im Leben. Darauf kommt jetzt auch so meine Frage, weil ich finde zum Beispiel so, ich habe jetzt letztens einen Zeitungsartikel über mich gelesen, der kam eben über diesen Leichenwagen auch und dann bin ich mal bei Perplexity reingegangen und habe einfach angegeben, wer ist Hannes Zwetschke? Und dann hat er diese Geschichte geschrieben und dann habe ich mir gedacht, crazy, wie sich das liest. So habe ich mir das immer vorgestellt, aber es fühlt sich gar nicht so an, wie ich es mir vorgestellt habe.
Stimmt. Ich wurde jetzt auch für die Bühne, so eine Wiener Zeitschrift, habe ich so eine ganze Seite, wo ich drauf bin, fettes Foto und dann so ein Text über mich. Und als sie mir das Bild geschickt oder halt zur Freigabe das geschickt haben, war ich so, boah, das sieht ja krass aus. Aber, also das sieht ja so aus, wie wenn ich früher Sachen geschaut habe, oh mein Gott, das will ich sein. Und jetzt bin ich das und jetzt denke ich mir, ah ja, bin ich. Aber das, was mich auch in den Konzerten, das, was mich so glücklich macht, ist, wenn ich in einem Raum bin, wo es keine Wertung gibt. Und das ist so, das gibt man sich auch selber. Aber das war zum Beispiel, wenn ich meine Solo-Sachen mache oder wenn ich im tollen Team bin, wenn man sich nicht bewertet, dann kommen einfach die besten Sachen raus. Und das ist ja irgendwie paradox, weil in diesem Beruf wird man ja die ganze Zeit bewertet eigentlich. Aber wenn man es schafft, sich in ein Umfeld zu bringen oder sich selber dahin zu bringen, dass man sich nicht die ganze Zeit auf die Schultern schaut, sondern eben das macht, was man gerade macht, dann ist das eigentlich gut. Und wenn es um die Arbeit geht oder um die Geschichte oder um die Menschen oder um das Gespräch oder so, dann ist es ja das Geile. Und wenn man sich in was verlieren kann. Ich glaube, ich habe mal aufgeschrieben, dass ich mich am wohlsten fühle, wenn ich mich in was verlieren kann. Aber gar nicht so, dass ich dann weg bin, sondern dass ich weiß nicht.
Na du, das klickt einfach. Wenn es matcht, dann also was heißt verlieren? Wenn es läuft, dann läuft. So ist es doch, oder?
Ja.
Ja, weil ich finde es immer wieder interessant, man kann es schlecht in Worte fassen, aber wenn man das dann so liest, also mir geht's so, wenn ich das so lese über mich und dann denke ich mir so, ja, jetzt bist du eigentlich der gespinnerte, verrückte Werber, der es in der Werbung weit gebracht hat und der sein Leben lang macht, was er lustig ist und frei ist und so. Und dann denke ich mir aber komisch, ich habe gedacht, es fühlt sich anders an. Oder so.
Weißt du, dass es sich anfühlt?
Ja, das kann ich, um ehrlich zu sein, nicht sagen. Oder es gibt doch so, mal so Sehnsüchte, ne? Und früher habe ich mir immer gedacht, boah, so ein geiles Auto, irgendwie so über 200 PS.
Mhm.
Und heute fahre ich nichts unter 600. Weißt du, so, aber es ist nicht mehr wichtig auf einmal. Das finde ich ganz interessant. Also, da habe ich am Anfang immer überlegt, ob da eine Enttäuschung drin ist. Warum fühlt sich das jetzt nicht so krass an, wie man, oder warum ist das nicht so crazy? Und dann finde ich, ist da aber ein ganz, da bist du wesentlich weiter wie ich, glaube ich, an der Stelle, oder zu sagen, nee, da sind wir wieder, der Sinn des Lebens ist halt Leben, ja.
Und dann, wenn du sagst Enttäuschung, Enttäuschung, du wurdest getäuscht.
Genau.
Diese Täuschung wurde aufgelöst. Das ist auch das.
Liebe ich ja auch, das Wort jetzt erleben.
Ah,
Zufall.
Oder
es fällt dir zu.
Ja, oder erinnern. Innern.
Mm.
Ah,
uiuiui.
Ich liebe Sprache auch. Vielleicht ist das von meiner Deutschlehrerin-Mutter ein bisschen, aber auch wie man mit Texten umgeht. Deshalb liebe ich auch so gern eben schreiben oder wenn ich gute Texte singen oder sprechen darf. Auch Deutschsprache und auch Englisch, andere Sprachen verstehe ich nicht ganz so gut, sind so genau, man kann Dinge so genau sagen.
Finde ich super interessant. Ja, aber das finde ich jetzt interessant, weil da würde ich sagen, könnten wir nicht unterschiedlicher sein. Du hast mir vorher auch gesagt, ob ich das und das Buch gelesen habe. Ja, dann habe ich so gesagt, ich habe nur gesagt, ich lese nicht.
Du liest
innerlich,
gar nicht.
Innerlich habe ich mich total kaputt gelacht und habe gedacht, bin die Würste. Nee, also das ist nichts für mich. Das kann ich auch nicht. Ich kann es einfach nicht. Ich würde sagen, ich sehe da nochmal eine andere Dimension. Also ich glaube, dass es noch was gibt zwischen den Menschen. Dass es gar nicht drauf ankommt, was man sagt.
Ja, voll. Vollkommen.
Ah, interessant.
total. Das ist ja auch das, womit man als Schauspieler arbeitet. Ich kann ja sagen, ich liebe die Pflanze. Würde ich sagen, ich liebe die Pflanze. Das ist ja was ganz anderes. Und das ist ja das Spannende, weil Menschen sagen ja nie das, was sie denken.
Das ist crazy. Nach so einem Podcast entsteht sofort ein Transkript automatisiert von dem Ganzen, weil man das für die Shownotes braucht. Und dann machen wir die Shownotes raus aus dieser Maschine und dann schaue ich die an und denke mir so, ey, was für ein Quatsch. Und dann gebe ich ein, wie kommst du denn auf den Schmarrn jetzt hier? Und dann gehe ich in dieses Transkript und lese den Teil und denke mir so, hey, das kann nicht sein. Manchmal gehe ich in die Audiospur rein an diese Stelle und höre mir das an und denke mir so, wir haben das nicht gesprochen. Und also das ist mein Ding. Also wenn ich mir auch anhöre, wir transkribieren ganz viele Kickoff-Workshop-Sets und so weiter, weil da auch ganz viel Feedback vom Kunden drin ist und das ist unglaublich hilfreich dann auch für uns in der Arbeit und macht die Arbeit nochmal viel besser. Und ich merke aber, jetzt kommt eine neue Ebene dazu. Das hatte ich in der letzten Folge mit Carla auch, weil es gibt jetzt diese Note-Taker, die auch für Medizin zugelassen sind und dann in der Psychotherapie natürlich super interessant sind. Und meines Erachtens kommt eine komplett neue Ebene da rein, weil ich glaube daran, dass die Menschen nicht... Man merkt es auch, finde ich, wenn man sich mit jemandem mit Händen und Füßen unterhält, wo man nicht die gleiche Sprache spricht, aber es gibt Leute, mit denen verstehst du dich einfach. Es ist scheißegal, was die sprechen.
Voll.
Da ist nochmal was. Und ich glaube, das ist es auch. Das macht den Unterschied, wenn Leute auf eine Bühne kommen, ob die auch eine Präsenz haben oder nicht. Aber was ist das?
Präsenz?
Nee, was ist das zwischen den Leuten? Ist das Energie?
Ich würde sagen, es ist Energie. Also ich fühle auch, ich arbeite ganz viel mit Energien. Wir haben auch arbeiten ganz viel mit Körperzentrum. Zum Beispiel, du hast ein ganz tiefes Körperzentrum.
Mhm.
Und ein...
Sag dir einen dicken Bauch.
Nee. Nach hinten gelehnt ist auch. Wenn ich jetzt mein Körperzentrum ganz oben mache, dann bin ich ein bisschen nervöser und dann bin ich ein bisschen mehr, weiß nicht, ob du es wahrnimmst, aber es ist ein bisschen mehr, mein Tempo wird schneller und jetzt denke ich, ich bin hier. Es klingt alles ein bisschen esoterisch, aber es ist so ein bisschen so, wie man auch an Rollen rangeht. Und jetzt, sag mal, ich spiele einen Müllmann, der, also jetzt ganz Klischee denken, einen Wiener Müllmann, der ist halt eher so, bisschen langsamer, bisschen entspannter, der hat dann ein viel tieferes Körperzentrum, so. Und das ist ja auch eine Energie, die ich spüre von jemandem, was auch Führungspersönlichkeiten ausmacht und eben, wie du sagst, eine Präsenz. Und bei einer Bühnenpräsenz stelle ich mir das so vor, oder wir haben das auch ein bisschen im Studium gelernt, weil du musst ja auf der Bühne auch deine Emotionen haben. Dann musst du wie einen Ball um dich aufblasen und sie größer machen. Aber du denkst nicht die Emotion größer, weil sonst ist sie vielleicht zu groß für die Situation, sondern du denkst, irgendwie deine Energie sendest du mehr aus. Das auch zum Beispiel kann man beim Bergsteigen merken. Wenn man ganz oben dann ist, dann hat man fühlt sich anders, man atmet anders zum Beispiel, weil die Augen hat auch meine Sprechdozentin hat dazu gefordert, weil meine Augen komplett also unterschiedlich sind und deshalb fand sie das spannend. Und zum Beispiel die Augen, wenn die Weite sehen, dann entspannen die sich auf eine Art, dass quasi ein Muskel, der dann zum Zwerchfell führt, sich entspannt und dadurch atmen wir entspannter. Deshalb zum Beispiel auch Krankenhäuser haben hoffentlich immer mehr Aussicht, weil dann die Leute nachgewiesenerweise schneller gesund werden und so weiter, dass das gut tut. Also es hängt ja alles so zusammen und das macht ja alles Sinn, weil wir ja immer noch Herdentiere sind eigentlich und halt viele Sachen, natürlich haben wir unser Gehirn, wir können ganz tolle Sachen denken, aber eigentlich unsere anderen Gehirne sind ja viel älter. Und wenn ich dir jetzt was Böses wollen würde, würdest du ja sofort reagieren, ohne dass du nachdenkst und andersrum. So.
Ja, also ich sage auch immer, bin ich esoterisch, wahrscheinlich bin ich super esoterisch, aber ich merke es ja, ich glaube, das kann auch jeder sagen, ich laufe in viele Besprechungen ja rein und ich gehe durch diese Tür und ich habe sofort die Stimmung in dem Raum. Das ist auch das, warum ich meinen Job so kann. Also ja, ich gehe rein voll. Und weiß genau, was jetzt los ist.
Und ich spüre es total. Also das ist einfach, du hast so eine ganz andere Erdung. Und manche Leute haben das, ich habe auch das Gefühl, dass es für Frauen noch ein bisschen schwieriger ist, das zu bekommen, weil einfach, wie man aufwächst, man eher ein bisschen ruhiger sein soll.
Mhm.
So.
Aber witzigerweise, ja, bei mir war es genau andersrum. Ich war so ein ruhiges Kind. Ich war auch so ein braves Kind, das kann sich immer heute keiner vorstellen.
Du bist ja auch immer noch ein ruhiger.
Ja, wenn du es sagst.
Also nein, aber ruhig in dir, glaube ich.
Ach so, ich bin total ruhig in mir. Wahnsinn. Ich mag mich, also ich komme ganz gut mit mir klar.
Eben, und ich glaube, das war als Kind dann vielleicht.
Denke ich mir übrigens ganz oft. Also ich bin schon auch manchmal grantig und so. Aber ich wache immer auf und denke mir immer so, ach Gott, das ist aber auch schön. Dass ich so gut mit mir klarkomme.
Und das ist ja auch ein bisschen dann die Brille, die du dir aufsetzt, durch die du die Welt siehst. Wenn du sagst, alle sind so unfair, ich krieg den Job nicht, ich schaff das nicht, die sind alle so fies zu mir, dann siehst du das ja auch dann.
Aber das ist auch was ich immer auch gerne teilen will mit den Leuten. Also, weil das glaube ich zum Beispiel gar nicht. Du hast vorher mal gesagt, ja, da bin ich schon zu alt, das zu werden. Also, ich bin 100% überzeugt davon. Da kannst du mich jetzt auch komplett als völlig wahnsinnig hinstellen. Ich bin 100% überzeugt davon, wenn ich morgen sage, ich werde bei diesem fucking Starlight Express spielen, dann kriege ich das hin.
Ja, dann musst du nur überlegen, okay, Zeit und Ressourcen.
Na, natürlich. Nee, müsst du mich 100% genau drauf denken. Ja. Also es ist auch witzig, dass du, bei dir war es so, du bist jetzt 2 Jahre da im Game. Ich sage immer, man braucht 7.
Definitiv, ja.
Und ich bin überzeugt, in 7 Jahren könnte ich da sein.
Ja, das Einzige ist so, ob du es körperlich noch kannst. Weil manche Sachen...
Wenn ich mich da 100%, ich bin jetzt null auch da, ich lese nicht nur, ich würde auch nicht bergsteigen, aber ich bin zum Beispiel, denke ich immer wieder drüber nach, weil die Leute spiegeln einem ja auch was. Und ich stelle halt zum Beispiel fest, dass ich glaube, der Einzige in dieser Agentur hier bin, der keinen Sport macht. Ich mache keinen Sport.
Aber das mit Weite, weil ich sage mit Bergsteigen, das ist ja bei euch in der Firma auch so, wenn ich jetzt die ganzen Fenster sehe, das wäre ja was anderes, wenn es kleine Fenster, also es wäre also was anderes.
Licht allein.
Ja, also wir sind einfach so Tiere da noch, was das angeht. Natürlich brauchen wir Licht und Freiraum und so, aber ich stimme dir vollkommen zu. Dann ist nur die Sache, wie arg willst du es? Jetzt auch mit meinen Solo-Sachen, wie arg will ich das?
Aber glaubst du, dass das auch, weil dann glaube ich, so Energie, Karma und so weiter, das glaube ich nicht nur, das kann ich nachweisen aus diesen letzten 20 Jahren. Ich glaube, dass man das auch wirklich, und deswegen glaube ich auch, was ist der USP, warum brauchen die mich für diesen Job und so weiter. Ich glaube, es entscheidet sich viel, viel früher. Also wir merken auch so, das ist Magic. Wir haben schon gesagt, wir bauen jetzt irgendwann so einen Schrein hier auf. Wir reden über irgendeinen Kunden und in der nächsten Stunde ruft er an. Wir fahren auf Vacation zum Beispiel Anfang des Jahres und sagen, ja okay, viele Branchen reden von Wirtschaftskrise, welche Branchen reden denn nicht davon, auf was konzentrieren wir uns? Wir waren im Januar in Tirol auf Vacation und haben gesagt, ja also wir würden gerne ein bisschen Pharma vielleicht machen. Wir haben jetzt 3 große Pharmakunden, jetzt April. Aus dem Nichts, also wir sind die nicht angegangen, wir machen keine Akquise. Es klingelt das Telefon, hallo, wir sind Physiogel, hallo, wir sind Weber und Weber, wir machen Pharma, wir suchen eine neue Agentur. Wir haben davor noch nie einen einzigen Pharmakunden gemacht. Glaubst du nicht auch, dass da auch nochmal irgendwas durchgeht?
Ich glaube voll, aber es ist auch ein bisschen ein schwieriges oder ein gefährliches Denken, weil was ist dann, Leute, die quasi immer Pech haben, sind sie dann selber schuld, weil sie es nicht denken? Ist es dann nicht die andere Medaille davon? Und das finde ich dann wieder zu viel. Ich glaube schon, es gibt sehr viele Menschen, die in so einer Opfermentalität drin sind. Und ich glaube, wenn man da einmal drin ist und das nicht rausschafft, dann wird man sein Leben lang immer Opfer sein und ich will auf keinen Fall Opfer in meinem Leben sein. Also Opfer im Sinne von, alle sind gegen mich oder ich schaffe das sowieso nicht oder...
Da würde ich den Unterschied, glaube ich, machen. Also Leute, die den ganzen Tag nur Pech haben, würde ich im Impuls sofort beantworten, ja, die sind selber schuld, aber das ist vermessen. Aber ja, die Leute, die sich in die Opferrolle begeben, schau mal, ich habe Leute kennengelernt, wo du sagst, die sind in der totalen Opferrolle, denen geht es so schlecht eigentlich, wo du so sagst, unglaublich, wie schlecht es denen geht und die waren so positiv und so am Start und so. Ne? Also da gibt es ja ganz viele, Jan Jessen war bei mir, der ist Kriegsreporter, der ist nur da, der könnte den ganzen Tag nur verzweifelt sein. Der war so, der hat zu mir gesagt, und am Mittwoch fliege ich in Irak. Und dann sage ich zu dem, ja, und dann sagt er, ja geil, freue ich mich schon wieder. Dann sage ich so, wie, was? Dann sagt er, ja, super. So. Ja,
dann ist halt die Sache auch, was ist dann ein Privileg und was ist dann auch von deiner Einstellung, weil auch eine positive Einstellung ja da voll wichtig ist. Ist es auch genetisch? Ist das deine Prägung? Ist das, woher kommt das, dass du es so positiv sehen kannst? Weil ich glaube schon, dass es manche Leute gibt, die, ob jetzt schwierige Kindheit, bla bla bla, irgendwelche Störungen oder einfach schwierige Verhältnisse, da ist es natürlich dann doppelt so schwer. Und entweder man wird halt super resilient oder und man lernt daraus und wird stärker. Ich glaube schon, dass man sich immer auch dafür entscheiden kann, aber manchmal ist es auch echt blöd. Also ich weiß es nicht. Das ist auch eine Frage, die ich mir stelle, weil ich bin auch ein sehr positiver Mensch und ich bin da super dankbar. Ich bin so dankbar für mein Leben und je mehr ich mir das auch sage, wie dankbar ich sein kann, was ich alles machen darf, dass ich jetzt auch hier sitzen darf, dass ich singen darf, dass ich die Biene Maya spielen darf, dass ich in Wien wohnen darf, dass ich hier in Augsburg auch so schön, ich liebe Augsburg einfach auch. Es ist so, ich habe in Berlin, ich habe so ein geiles Leben und da dankbar zu sein, das hilft schon total. Und das weiß aber auch
nicht. Interessant, ja, dass du sagst, weil, also ich glaube, das ist der Key. Also ich glaube, Dankbarkeit ist es am Ende. Also schau mal, das ist mein Trade-off. ich sag ganz oft auch hier im Podcast und auch in so Gesprächen, hatten wir vorher schon mal mit dem Geld zum Beispiel. Aber also erst wenn du dich davon abwendest, dann kommt es irgendwie. Und das ist ja auch eine gewisse Dankbarkeit mit einer Situation so. Und vielleicht ist es das. Also wenn man jetzt in so einem negativen Loop ist und man immer nur Pech hat, dann ist natürlich auch wenig Platz für Dankbarkeit. Aber wenn ich mich mal hinsetze, schau mal, mein Beispiel, ich habe das die Woche auch schon in einem TikTok gesagt, aber ich finde es nochmal wichtig, es hier im Podcast zu sagen. Ich habe vor 15, 16 Jahren einen Dude kennengelernt aus der Ukraine über einen Quellcode von der Webseite. Da habe ich noch Webseiten selber mitgemacht und so, und der hatte so ein Plugin programmiert. Und Open Source Community, also einer, der daheim ein bisschen, der hat sich nie als Programmierer gesehen. Der war hochdepressiv an der Supermarktkasse gesessen. Und dann lese ich diesen Quellcode und zu der Zeit halt, habe ich nichts von dieser Open Source Community gehalten. Warum stecken die ihre Arbeitszeit in kein Geld so? Und das war so witzig auf Englisch kommentiert, dieser Quellcode, dass ich das erste Mal gesagt habe, dem schreibe ich jetzt eine Mail. Ich schreibe dem jetzt eine Mail. Bin da wieder auf diese Seite gegangen, wo ich diesen Quellcode her hatte und habe dem geschrieben, hey, das war so witzig, was du da kommentiert hast. Wollte dir einfach nur schreiben und vielen Dank für dieses Plugin. Das hat mir echt einen Arsch gerettet bei dieser Webseite. Richtig cool. Und so kommen wir ins Schreiben. Und dann stellt sich eben das raus. Sitzt in der Supermarktkasse, ist überhaupt kein Programmierer. Dann sage ich, weil du bist kein Programmierer. Das war eine super spezialisierte Sache für ein System. Also das war auf jeden Fall ein guter Programmierer. Und dann hat das so ein Dialog angefangen. Und dann habe ich zu dem gesagt, hast du nicht Bock, meine Webseite für uns zu programmieren? Ja, das kann er doch nicht. Auch höchst Imposter. Da sind wir wieder beim Imposter. Und was ist daraus entstanden? Der arbeitet seit 14 Jahren bei uns. Fest. Also der ist fester Freier quasi. Also in der Ukraine geht es nicht anders. Der arbeitet auf Rechnung, aber wir haben normal keine Freelancer. Wir sehen ihn als festes Teammitglied. Der war jetzt schon 5, 6 Mal bei uns in Deutschland. So, und jetzt haben wir seit ein paar Jahren dieses Kriegsthema in der Ukraine. Und das musst du dir vorstellen, heute ist Freitag. Letzten Montag vor einer Woche kriege ich um 5.30 Uhr von ihm eine Slack-Nachricht. Er ist jetzt in der Kaserne, vom Weg vom Auto in seine Wohnung, hat ihn das Militär auf einen LKW geschmissen und ihn quasi entführt. Und das musst du sagen, der Fedir ist, würde ich sagen, 40 Kilo schwer, totaler Nerd, über 40, lebt noch zu Hause bei seinen Eltern, hat noch nichts vom Leben gesehen, gefühlt, was jetzt wir sagen würden. Und jetzt passiert das. Von einer Sekunde auf der anderen ist dieses Leben quasi vorbei. Jetzt sitzt er da in so einer Kaserne, jetzt ist er eine Woche später nochmal ein paar Kilometer weiter weggekommen, ist jetzt in der Grundausbildung. Und die Wahrscheinlichkeit, dass der in 2 Monaten an der Front steht, ist bei 99%. Warum sage ich das? Das habe ich auch in meinem TikTok gesagt. Ich will da gar niemand abfacken, aber das führt zu unglaublicher Dankbarkeit. Voll. Und auch auf diesen Punkt, weißt du, die du auch gesagt hast, man kann morgen alles anders machen, aber es kann auch das Leben alles anders sein. Man kann jetzt aus der Straße rausgehen, da fährt ein Sau drüber. Und ich glaube, wenn man einfach mal sieht, wie gut es uns geht, und das ist was es mir nochmal ganz bewusst gemacht hat, der hat jetzt eine Stunde am Tag das Handy, dann schreibt er, ob es ihm noch gut geht oder nicht. Also crazy einfach. Und ich wache jetzt, und das brauche ich immer wieder so einen Moment, wo ich mich da wieder dran erinnere, und ich wache echt immer in der Früh auf und denke mir, ey, geil, ich liege in meinem Bett, es ist warm, ich kann essen gehen, wann ich will, ich kann mir eine Jeans kaufen, wann ich will, ich bin so reich und so dankbar und so glücklich. Und ich glaube, diese Dankbarkeit holt einen aus diesem negativen Loophole auch raus am Schluss.
So Momente auch einfach. Ich hatte auch schon auch oft so Momente, wo halt irgendwas mega krasses passiert ist, auch als ich noch kleiner war, wo ich dann auch, wo halt so das Leben so in eine andere Perspektive gerutscht ist. Ich glaube, es hat mich schon auch geprägt. Es gab schon so ein paar so, wo so alles sich geändert hat einfach. Und sowas macht dann auch sehr dankbar. Oder bitter. Man kann sich ein bisschen entscheiden, aber dann ist die Frage, wie sehr kann man sich entscheiden? Wie viel ist man da wirklich in der Macht oder ist es auch ein bisschen Genetik? Keine Ahnung. Ich glaube schon, dass man immer auf jeden Fall eine Wahl hat, aber kann ich jetzt auch aus einer privilegierten Position sagen.
Jetzt aus einer privilegierten Position, in die du dich aber gearbeitet hast. Weil aber es
auch meine, zum Beispiel mit meiner Ausbildung. In der Ausbildung wirst du so oft an diese Grenzen das ist eigentlich ein Persönlichkeitsseminar, weil du die ganze Zeit dich spüren musst und dann läufst du 2 Stunden durch den Raum und musst ein Tier sein und denkst dir so, was mache ich hier? So, aber irgendwie bringen solche Sachen, ich habe dann so gemerkt, dass ich mich voll oft in so Dinge verrenne. Und das haben mir dann Leute halt nicht gesagt, sondern die haben mich halt machen lassen, haben mich immer wieder verrennen lassen. Und irgendwann war ich so, warte mal, passiert mir jetzt ja schon wieder. Und dann waren die Leute da, also die Dozierenden waren so, ja, schau, das ist jetzt hier und hier, bist du hier in die Richtung gegangen. Kannst du mal versuchen, hier das zu machen? Und dann habe ich das immer mehr ausprobiert und da habe ich immer mehr das gelernt, aber bin ich auch einfach dankbar, dass ich das machen durfte. Auch dankbar an die Stadt Wien, dass sie ganz viel Geld in mich gepumpt hat, in meine Ausbildung. Aber ja, es ist wichtig, dass es diese Momente gibt auch.
Was nehmen wir jetzt mit?
Was nehmen wir mit? Ja, weiß ich nicht.
Also ich nehme aus diesen Gesprächen immer mit, und das sehe ich bei dir wieder voll, jeder Mensch kann machen, was er will. Und in diesem Satz steckt zu viel, weil das ist so ein bisschen auch, also mein Lebensuntertitel ist ja Unternehmen statt Unterlassen. Das ist mein Ding. Das sage ich auch oft zu den Kunden. Ja, bist du jetzt Unternehmer oder bist du Unterlasser? Was ist jetzt los? Aber am Ende des Tages ist, jeder kann machen, was er will. Und das wäre übrigens auch meine Antwort auf alle die aktuellen Themen, auf Gleichberechtigung, auf Feminismus und so weiter. Wenn jeder Mensch das machen würde, was er machen will, solange er nur Dinge tut, die anderen Menschen nichts nehmen oder tun, dann wären alle Probleme gelöst.
Und woher weißt du, was du willst?
Das sagt mir mein Bauchgefühl. Mein nach unten hinten gelagertes Bauchgefühl.
Ja. Ja, ja, voll. Bin ich voll bei dir.
Und ich bin ready zu sagen, das will ich jetzt nicht mehr, jetzt will ich was anderes. Und ich bin dem Leben zugewandt. Ich habe die Augen auf und schaue, was passiert und was bietet mir das Leben an. Und das ist mein, das Leben bietet uns allen jeden Tag ganz viel an. Und wenn ich gut drauf bin, gehe ich in den Laden und dann ist da jemand und dann sage ich, so schön, wie gut die da drauf sind. Und dann freuen die sich. Oder ich sage auch, schade, ich wollte jetzt hier eigentlich ein Eis kaufen, aber sie sind so grantig, es macht mir jetzt gar keinen Spaß. Und dann schaue ich, was die Person mir anbietet.
Und wenn du eine Zeitkapsel hättest und könntest gucken, was in 10 Jahren ist, was alles passiert, würdest du das machen?
Nö.
Einfach schauen, was das Leben bietet. Ja, ich bin dabei. Ganz sehr. Einfach Ja sagen zu Dingen.
Was bringt mir das? Dann hätte ich so viele Fragen, warum es in 10 Jahren nicht so ist.
Nee, ich denke es mir manchmal, wenn ich Entscheidungen treffen muss. Will ich lieber den Job machen? Will ich lieber die Tour machen?
Und wie entscheidest du das?
Viel Bauchgefühl auch einfach. Und dann, irgendwann muss man sich auch eine Deadline setzen, und wenn bis dahin sich jemand nicht gemeldet hat, dann muss man sich halt für das andere entscheiden.
Ja, aber dann hast du es nicht entschieden. Also ich rede jetzt schon von Entscheidungen, beides liegt auf dem Tisch, das sind zwei Verträge.
Ja, aber wenn beides auf dem Tisch liegt, dann ist ja eh klar, dann schaust du mit, was du dich besser fühlst. Aber wenn, ganz oft ist es so, dass du von dem einen noch nicht weißt und von dem anderen vielleicht, und dann hast du bei einem klares Ja, und dann musst du aber halt in dem Moment entscheiden, wo du nicht alle Parameter hast. Das ist dann das Schwierige.
Bei mir war der Turning Point an dieser Geschichte, dass ich mich auch gegen Dinge entschieden habe, obwohl ich sie unbedingt machen hätte müssen.
Mhm. Ja, vielleicht habe ich da noch, ich habe auf jeden Fall da noch sehr viel zu lernen, was auch so Entscheidungen angeht.
Weil es waren immer die schlechtesten Entscheidungen tatsächlich, also wenn ich was wegen Geld machen musste zum Beispiel. Also rede ich ja ganz viel in meinen Videos drüber, weil ich es immer wichtig fand. Viele Jahre meines Lebens Anschlag Dispo und Gehälter zahlen. 25. habe ich geschwitzt, wie nochmal was, wie kommen jetzt in 5 Tagen noch das Geld für die Gehälter für die Mitarbeiter rein und so weiter und so fort. Und der Turning Point war zu sagen, ich muss diesen Job jetzt machen, aber er passt überhaupt nicht zu uns. Mein Bauchgefühl sagt, das passt nicht mit dem Kunden, das Projekt passt nicht zu uns, das ist alles nicht gut. Dann den Mut zu haben, zu sagen, ich nehme das jetzt nicht an, weil wenn ich das jetzt annehme, und das war ganz oft in meinem Leben so, war ich so konzentriert auf das, habe auch ausgesendet, dass ich gar keine Zeit habe. Es kamen super geile Anfragen und ich konnte denen nicht mal wertschätzend ein Angebot schreiben, weil ich in diesem shitty Job war. Ganz große Marken, auch hier ein ganz großer nationaler Radiosender aus Augsburg, der uns das Kraut rausgesaugt hat. Also am Ende des Tages, das ist ja der, so ein cholerischer Vogel, das war nur schlimm, aber diese große Marke, Shiny Object, das war so toll. Wie viele Angebote ich in dieser Zeit nicht schreiben konnte, weil die uns so eingenommen haben und nicht wertschätzend das annehmen konnte, was auch da war. Und das einmal zu durchbrechen und drauf zu vertrauen, und das ist immer das, was ich auch den jungen Agenturen oder den Agenturen, die bei mir im Coaching sind, sage, Bauchgefühl ist es, gibt es eine Red Flag bei dem Job? Ja, es gibt eine Red Flag, okay, ciao. Wenn es eine Red Flag gibt, dann ablehnen. Und dann kommt, und das ist einfach ein Erfahrungswissen, auf das ich mich heute komplett verlassen kann, das wird wild, das wird eng. Ich habe viele Jahre in meinem Leben gehabt, wo ich Tomatensuppe, Pulversuppe gegessen habe, weil ich zu stolz war, heimzugehen und so. Wo ich zum Kunden gelaufen bin, weil ich keine Kohle von Sprit hatte. Aber darauf zu vertrauen, dass es ein paar Tage oder vielleicht auch Wochen ganz übel wird und dann kommt der richtige Job. Das hat es bei mir verändert.
Da kann ich noch was lernen, auf jeden Fall. Bin ich noch im Moment in der Phase von, ja, ich tue mir gerade noch sehr schwer mit Entscheidungen, weil ich immer denke, weil ich mir noch nicht ganz vertraue, manchmal. Bei mir braucht es immer noch länger, bis ich wirklich, ich weiß, was ich will eigentlich sehr schnell. Und dann hinterfrage ich es, ist das wirklich? Das wirklich? Oder denke ich nur, dass ich das will? Und da bin ich noch drin, aber Das war die Phase.
Also, wie gesagt, bei mir auch Turning Point 30. Der 30. Geburtstag hat alles verändert.
Ja, noch ein bisschen.
Mhm. Zum Glück. Gut, dass wir nicht wissen, was dann ist, wenn du 30 bist.
Das stimmt, aber es bleibt spannend, wirklich. Ich weiß jetzt, ja, ich weiß, was ich bis Juli mache.
Danach. Ist ja schon mal gut. Manche wissen nicht, was sie morgen machen.
Ja, das stimmt.
Und doch ein Luxus.
September, Oktober. Aber es ist voll gut.
Ich weiß noch nicht, was ich dieses Jahr im Dezember mache. Ist auch eine unglaubliche Freiheit drin.
Oh ja. Und ich wüsste gar nicht, wie ich es anders machen will. Aber jeder, der das nicht machen, also jeder, der das anders braucht, finde ich auch total gut. Wenn man weiß, was man braucht, perfekt. Also, und ich klammer auch nie aus, dass ich vielleicht mich irgendwann dazu entscheide, so, jetzt werde ich Steuerbeamtin. Wird richtig geil. Wenn das irgendwann mein, ich sehe es nicht so kommen, aber falls das mal passiert, dann passiert das und dann ist das gut.
Ich glaube, wenn man sich die Option offen lässt, dann gewinnt man wieder viel Freiheit.
Ja, eben. Und dass man eben, man muss nichts. Ich muss überhaupt nichts.
Nee, Scheiß muss ich. Man muss gar nichts im Leben.
Da gibt es auch ein tolles Lied. Du musst gar nichts von, weiß nicht, wer das macht. Aber das hält mir manchmal an, wenn ich irgendwas entscheiden muss. Das hilft. Große Empfehlung.
Mit der Empfehlung machen wir einen Deckel drauf.
Ja.
Vielen, vielen Dank.
Danke für die Einladung.
Das war ein sehr nachdenkliches Gefühl. Das finde ich schön. Positiv nachdenklich. Ja, nein, schön, schön nachdenklich ist es.
Ja.
Vielen, vielen Dank. Alles, alles Gute.
Danke. Kommt zu meinem Konzert.
Bin mir ganz. Kommt alle zu diesem Konzert. Euren Flyer könnt ihr euch bei uns abholen an der Kaffeebar.
Oder folgt mir auf Instagram.
Das ist in den Shownotes auf jeden Fall auch drin.
Sehr gut.
Kann man auf jeden Fall alle paar Monate auch mal wieder was Neues entdecken dann.
Hm.
Ich bin. Weiß gar nicht, nee, finde ich nicht vermessen, man darf das schon sagen. Ich bin ganz überzeugt, dass du das alles schaffst, was du dir vornimmst. Selten, also manchmal sitze ich auch in Gesprächen, wo ich mir so denke, oh ja, weiß nicht, Digga.
Aber würdest du das sagen, wenn das nicht so wäre?
Ja, das ist das, warum die Menschen es manchmal schwer mit mir haben, weil ich alles sage, was ich denke.
Und was wäre dein Rat an mich?
Ich glaube, dass du, witzigerweise ist das Lustige, der Podcast hat am Anfang ja Apparat geheißen, aber auf Englisch geschrieben Appa.
Mhm. Und dann
ja, und dann haben die Leute immer gesagt, was es mit der Ratte auf sich hat. Dann habe ich festgestellt, wir müssen den Podcast anders benennen. Und der Grundgedanke war zu sagen, man ist zusammen am Apparat, aber es gibt am Schluss einen Apparat. Also jeder, so, du gibst mir einen Rat von oben und ich gebe dir einen von oben und so. Und es hat nie funktioniert. Das war immer so ein scheiß Ende an diesem Ding. Deswegen tut mir immer schwer mit dem Rat geben. Aber weißt du, ich stelle immer ein, ich finde, einen Rat geben hat immer.
Das stimmt.
Ich finde Augenhöhe so wichtig und es ist so schwierig, einen Rat zu geben. Der ist selten, dass man den nicht von oben nach unten so.
Ich wünschte, ich könnte jetzt aufstehen und einen Rat machen.
Das wäre natürlich fett, ein Apparat. Schau mal, ich bin immer sicher, dass die Leute alles richtig machen, wenn da so ein Imposter zu erkennen ist. Und der ist aber bei dir ja in einer gesunden Mischung mit was ganz Positivem. Und das ist immer ein bisschen die Frage, Imposter schon mal gut, da ist ein Anspruch selber drin, aber ist da jetzt was Negatives oder was Positives drin? Und also eins, was ich tatsächlich erst ganz spät oder erst vor kurzem in den letzten 5 bis 10 Jahren gelernt habe, ist eben dieses, du kannst einfach alles machen. Und auch so, schauen wir mal, wie es wird, das ist ja am Ende des Tages, oder?
Ja.
So. Und da braucht es kein Rat, weil solange man schaut, wie es wird.
Ja. Und voll drin ist.
Und voll drin ist.
Voll rein.
Und sein Leben lebt und ab geht die Luzi.
Und ab geht die Luzi.
Da ist es wieder. Jetzt geht die Luzi ab ins Wochenende und der Hannes auch.
Ab geht die Luzi und die Luzi geht ab.
Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende. Aber wir wissen ja gar nicht, wann der rauskommt, der Podcast. Wir wünschen Ihnen ein schönes Leben.
Tag, Morgen, Nacht, wie auch immer. Manche hören es vielleicht auch zum Einschlafen, weiß ich nicht. Gute Nacht.
Tschüss.
Tschüss.